Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian, und ja, mit wem eigentlich? Statt dem wunderbaren Daniel habe ich hier heute ein neues Gesicht, das mich im Zoom-Meeting bzw. im Teams-Meeting hier durch den Laptop-Bildschirm anguckt, aber ein alter Bekannter, ein Mitglied der True Crime Family, der schönste Mann von Radio Siegen, Flo Rubens. Wie geht's dir, Flo?
Hallo Fabian, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich wollte schon einhaken, als du gesagt hast, neu. Also so neu bin ich auch nicht.
Ja, das stimmt, das bist ein alter Hase. Ich glaube, das ist jetzt das vierte Mal, dass du dabei bist, ne?
Ja, das könnte gut hinkommen, ja, so um den Dreh.
Ich glaube, viermal im Podcast, also die Radiofolge mit den eingefrorenen Babyleichen. Dann warst du bei Chris Benoit, dem Wrestling-Fall. Dann hast du Daniel schon mal vertreten mit Ursula Herrmann. Und jetzt müsste das vierte Mal sein.
Ja, war Ursula Herrmann der Entführungsfall?
Genau, mit dem jungen Mädchen, das eingebuddelt worden ist quasi, genau. Ja. Abgesehen davon natürlich, dass du neulich auch live mit uns auf der Bühne gestanden hast.
Ganz genau, ja, das stimmt.
Machen wir uns nichts vor, da haben wir dich nur so als optisches Goodie für die weibliche Zuschauerschaft mitgenommen. Das war
ja, ganz genau, ja, auf jeden Fall.
Nee, cool, dass du da bist. Ich habe einen Fall rausgesucht, der, glaube ich, ganz gut so zu dir passt. Was heißt zu dir passt? Also wo wir schön drüber reden können. Ich habe ein bisschen Angst, dass du den kennst, weil ich weiß, du bist ja auch so ein kleines True-Crime-Fangirl und guckst dir auch manchmal so Dokus an. Und es gibt eine Netflix-Doku über diesen Fall, die ich auch gesehen habe. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass du die auch gesehen hast.
Ja, das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Aber Fabian, du weißt, ich vergesse auch sehr schnell. Mein Gehirn ist wie ein Sieb, was True-Crime angeht. Da kommt viel Masse rein, aber es bleibt oft wenig hängen.
Ja, stimmt. Da hatten wir neulich im Radio drüber gesprochen, dass du da deine Kapazitäten anders nutzt für das Merken von anderen Dingen. Ja, stimmt.
Ja, also ich bin gespannt, worum es geht. Netflix hat ja eine große Bandbreite an True-Crime-Geschichten. Ja, und ich habe, glaube ich, einige gesehen. Also die Monster-Reihe habe ich auf jeden Fall gesehen, die allermeisten davon. Ich glaube, es gibt ja zwei oder drei mittlerweile.
Drei, die vierte läuft jetzt an, ja.
Ja, und ansonsten, was gibt's denn da noch so? Ich bin gespannt. Kannst ja schon mal was andeuten, vielleicht komme ich drauf.
Monsters ist so ein bisschen kontrovers, finde ich. Die letzte, die habe ich abgebrochen, das war Ed Gein und das fand ich relativ scheiße umgesetzt, ehrlich gesagt. Zu den Menendez-Brüdern haben wir ja sogar ein Special gemacht, das war sogar im Auftrag von Netflix Deutschland, dass wir die Folge quasi besprochen haben, so, das war cool. Und als nächstes jetzt kommt Lizzie Borden, da werden wir auf jeden Fall auch eine Folge zu machen, stand schon lange auf meiner Liste, wird cool werden. Also für euch da draußen, wenn ihr wisst, im September die nächste Monster-Staffel, es wird dann ungefähr zum Start der Staffel auch die Lizzie Borden-Folge von uns geben. Da hat mich jemand drauf aufmerksam gemacht, zwinker, zwinker, dass das passiert.
Ja, also wie gesagt, ich hatte zufällig eine Werbung gesehen darüber und dachte mir, Mensch, das wäre doch was, wenn man das so ein bisschen begleiten würde. Denn die Netflix, was da so ausgekoppelt wird, das ist ja häufig, ich sag mal, vom Regisseur ein wenig interpretiert. Und es macht ja auch manchmal total Sinn, dass man das Ganze irgendwie noch zuspitzt und dramatisiert. Wobei, gut, bei vielen Verbrechen brauchst du es eigentlich nicht, aber ja gut, so ein Drehbuch ist halt nochmal was anderes als so ein Fall, wenn man den relativ nüchtern bespricht.
Ja, voll. Also bei Dahmer und auch bei den Menendez-Brüdern hat es richtig Spaß gemacht, dann auch den Fall und aber auch die Serie zu analysieren, weil Daniel und ich sind ja beide auch Medienwissenschaftler, Studierte. Also Daniel hat den Master, ich habe nur den Bachelor. Ich bin da so mit der kleineren Version ausgestiegen. Aber es hat Spaß gemacht, dann auch so aus filmanalytischer Sicht und aber auch dem True-Crime-Aspekt drauf zu gucken und auch zu gucken, okay, wo sind die Unterschiede zum richtigen Fall, wo sind Parallelen, ne? Aber wie gesagt, Ed Gein war mir von der Umsetzung her, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ja, es war auch irgendwie sehr, sehr, sehr düster, auch abgedreht irgendwie. Also, keine Ahnung, mir hat der Look auch nicht so richtig zugesagt. Und jetzt inhaltlich kann ich gar nicht so viel dazu sagen, ob das jetzt so schablonenmäßig aufeinander gepasst hat.
Ja, ich hoffe, bei Lizzie Borden geht man so ein bisschen zu den Ursprüngen zurück und macht es wieder etwas näher am Fall. Also bei Dahmer gab es auch so ein, zwei Freiheiten, die man sich genommen hat, aber ich fand Dahmer insgesamt von der Atmosphäre und der Stimmung her absolut grandios. Also es hat einen so richtig reingezogen und man hat diese Verzweiflung und diesen Dreck und dieses Klebrige so richtig gespürt, genau wie beim Goldenen Handschuh, dieser deutsche Film über Fritz Honka. Großartig, also wirklich großartig.
Ja, und es gibt ja nicht wenige, die dann bei Monster auch ausgeschaltet haben, ne? Also was du jetzt sagtest, die beste, sag mal nochmal, wen es da ging, was du zuletzt sagtest, was dir gefallen hatte?
Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, genau. Und das war ja die Geschichte mit dem Säurefass auflösen und was weiß ich alles, in den Schädel bohren. Und das waren ja wirklich sehr explizite Geschichten. Also ich glaube, das haben auch nicht alle so durchgestanden.
Nee, da hatten wir ja auch bei unserem letzten Live-Auftritt mal kurz drüber gesprochen, was Jeffrey Dahmer da so für Experimente gemacht hat, um sich da so Liebeszombies zu züchten. Das ist wirklich vollkommen abstrus und absolut nicht vorstellbar, dass Menschen auf solche Ideen kommen. Aber die Serie hatte durchaus viele Stärken, weil sie hat ihn gezeigt, wie er war, auch als unsicheren, letzten Endes auch irgendwo tief gezeichneten Menschen, der halt aus dieser tiefen Liebessehnsucht heraus letzten Endes diese Taten begangen hat. Und sie hat es eben wunderbar verstanden, auch so ein, zwei Opfer sehr gut charakterlich zu zeichnen. Es war schon wirklich sehr, sehr stark.
Wo du gerade eben Fritz Honka gesagt hast, ich musste jetzt letztens so lachen, weil da ist, setzt wieder mein Sieb ein, habe ich gesagt, hier der Willy Wonka. Ne? fast. Ja.
Ja.
Naja,
ja, es ist ähnlich. Anders. Also er sieht ein bisschen aus wie so ein Umpa-Lumpa, das passt also so ein bisschen, ja. Ja. Nein, also der heutige Fall, wie gesagt, vielleicht hast du ihn gesehen, ich umreiße kurz das Szenario. Es geht um eine unfassbare Entführungsgeschichte, die so abstrus ist, dass sie erstmal niemand so richtig glauben kann. Und da werden Parallelen gezogen zu einem sehr populären Film, der auch Oscar-prämiert ist. Und das hat dem Ganzen dann auch so den Titel gegeben, The Real Life, also diesen Filmtitel quasi einblenden an dieser Stelle. Das ist ein Fall aus dem Jahr 2015 und Netflix hat den auf jeden Fall in so einer dreiteiligen Miniserie umgesetzt. Ich glaube, die heißt An American Nightmare oder so, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie so. Ja.
Ja, noch klickt da nichts, aber ich will nichts ausschließen an dieser Stelle.
Ja,
ich konsumiere da relativ viel und da kann auch mal was durchrutschen. Und manchmal guckt man ja so Sachen auch nicht zu Ende, ne, wenn es irgendwie nicht so richtig kickt. Zumindest ist es bei mir so.
Das ist richtig, ja. Das mache ich auch nicht. Also ich gebe dem Ganzen so eine gewisse Zeit und eine gewisse Chance. Und wenn ich dann merke, es ist überhaupt nicht mein Ding. Sons of Anarchy war so eine Serie. Ich glaube, ich habe dir so, weiß nicht, 5, 6, 7 Folgen gegeben. Dann habe ich gemerkt, es catcht mich einfach überhaupt nicht und bin dann wieder ausgestiegen.
Ja, also schlechtes Beispiel, weil die habe ich komplett durchgeguckt bis zur letzten Staffel. Ich glaube, es sind irgendwie so 7 Staffeln oder sowas. Also die hat mir gut gefallen.
Ja, ich weiß nicht, ich kann diese ganze Biker-Thematik, die interessiert mich auch einfach nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so war das natürlich von vornherein klar, dass das nur bedingt was für mich ist.
Ja, gerade so diese zwischenmenschlichen Intrigen, die finde ich dann immer sehr gut. Und ja, ich muss schon sagen, da bei wie heißen die? 0%? Nee, 1%er.
1%er, ja.
Bei diesen Motorradclubs, da bin ich schon irgendwie drin. Also das macht mir irgendwie schon Spaß, so diese ganzen Riten und so weiter. Da kann man mich für begeistern.
Ja, also ich kenne den ganzen Kram natürlich auch, also für die ganzen Leute, die sich jetzt fragen, so warum One-Percenter, das haben so diese Outlaw-Motorradclubs so für sich so als Label entdeckt, dass die gesagt haben, so die Gesellschaft, das sind die 99%, die normal leben und wir sind halt das 1%, die One-Percenter, die so ein Leben in Freiheit und nach unseren eigenen Regeln führen möchten, deswegen ist dieses so eine Raute mit so einem 1%-Zeichen ganz, ganz oft bei Motorradclubs dann auf den Kutten zu finden, das symbolisiert halt einfach das außerhalb der Gesellschaft stehen und auch eigene Regeln haben. Und dann gibt es da, wie Flo schon angedeutet hat, 1000 Regeln und Patches und was weiß ich was.
Kann man ja auch wirklich so ein eigenes Soziogramm irgendwie fertigen, weil da ja viele entstanden sind nach dem Vietnamkrieg und dann eine ganze Generation, die irgendwie unter dieser ganzen Gewalt gelitten hat und dann ausgestoßen sich gefühlt hat und dann eben sich auch selbst an den Rand am Rand verortet hat und das Leben halt dann durchgezogen hat irgendwie.
Ja, und durchaus auch am Rand stehend war, da haben wir auch schon im Podcast öfter drüber gesprochen, diese Leute hat ja nach dem Vietnamkrieg keiner aufgefangen, ne? Und dann hat dieses nicht mehr in die Gesellschaft passen, Outlaw-Leben führen, auch Drogen, was dann auch im Krieg teilweise oft schon angefangen hat, das hat dann einfach so Sinn ergeben für die Leute, das hat einen neuen Sinn gestiftet und da gibt es natürlich auch teilweise wirklich ganz, ganz schillernde Gestalten und Biografien, also Sonny Barger, so der Gründer von den Hells Angels, das war auch ein echt interessanter Mensch so an sich.
Ja, total. Aber wir sind abgeschwiffen, aber das macht ihr gerne hier.
Das passiert ja regelmäßig bei uns.
In bester Gesellschaft.
Wir sind in Vallejo County, das sagt dem ein oder anderen True Crime Hörer auf jeden Fall was, denn Vallejo County in Kalifornien ist bekannt für True Crime. Das ist die Gegend, wo dereinst der Zodiac-Killer beispielsweise seine Taten begangen hat. Mhm. Auch ein super interessanter Fall, möchte ich demnächst auch mal im Podcast behandeln. Habe ich nämlich eine Theorie zu, die, glaube ich, ein ziemlicher Hot-Take werden wird.
Ja, krass, weil das ist auch einer, den ich wirklich, wirklich mag, der Fälle, wo man wirklich rätseln kann. Aber wir wollen ja nicht zu viel sagen, aber er ist ja nach wie vor nicht gefasst und man weiß nicht, ob er noch lebt, ne?
Dann müssten wir dich da eigentlich wieder zu einladen, wenn du den magst, weil ich habe nämlich eine heiße Theorie. Ich glaube nämlich, es gab gar keinen Zodiac.
Oh, okay. Spannend.
Und wie ich dazu komme, das erzähle ich dann in der Folge.
Ein Teaser weit in die Zukunft.
Ja. Ja, es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wirklich auch so in die Zukunft plane. Ich habe schon die nächsten, weiß ich nicht, 6, 7 Folgen so geplant in meinem Kopf und bin auch schon dabei, Folge 200 zu planen, obwohl das ja noch über 20 Folgen hin ist. Aber da habe ich einen sehr, sehr geilen Fall gefunden, der mich komplett in seinen Bann gezogen hat.
Ja, kommt schneller als gedacht, ne? Also die 200 geht ja schnell. Aber ist dann Anfang nächsten Jahres oder wann? Wahrscheinlich.
Ja, weiß ich. Ich glaube auch, ja. So ungefähr Anfang nächsten Jahres wird es wahrscheinlich sein, ja.
Ja. Der The Brain Fabian, hast du dir das denn wenigstens aufgeschrieben oder ist das alles nur in deinem Kopf?
Nee, ich habe mir tatsächlich grob Notizen gemacht. Ja. Ich habe so ein schlaues kleines Notizbuch zum Geburtstag bekommen und da stehen so ein paar Sachen drin jetzt.
Ja. Ich habe dich das, glaube ich, ja letztens im Radio gefragt, als wir noch ein bisschen Promo gemacht haben für den Open-Air-Kino-Auftritt, ob du zu Hause auch wie, ähnlich wie so ein Killer, so überall so Zettel an der Wand hast, die dann so mit roten Bändern verbunden sind und die dann quasi irgendwie für dich dann Sinn ergeben.
Hätte ich gerne. Ich muss mir mal so ein Hobbyzimmer einrichten. Wenn ich mehr Platz hätte, hätte ich sowas, ja. Auf jeden Fall. Wo ich dann so richtig in mein Rabbit Hole einsteigen kann. Es ist der 23. März 2015 und bei der Polizei in Vallejo County in Kalifornien, da geht ein Notruf ein. Es ist 13.53 Uhr und was die Polizisten da zu hören bekommen von einem Mann namens Aaron Quinn, der sie anruft, das können die so gar nicht richtig glauben und einordnen. Der erzählt, dass seine Freundin Denise Huskins gerade mehr oder weniger bei ihm wohnt. Die beiden am Abend davor so einen Pärchenabend gemacht haben, ganz normal schlafen gegangen sind und um 3 Uhr morgens etwa haben sich mehrere Männer Zutritt zum Haus verschafft. Sie haben offensichtlich beide getrennt voneinander, gefesselt und betäubt und jetzt, 10 Stunden später, ist Aaron wieder erwacht und von seiner Freundin Denise fehlt jede Spur. Sie ist offensichtlich gekidnappt worden. Eine Polizeistreife macht sich sofort auf den Weg. Die haben, wie gesagt, diese krude Erklärung mitbekommen und wissen gar nicht so richtig, was da auf sie zukommt. Sie kommen an Aaron Quinns Haus an und sind erstmal überrascht. Das Haus sieht sehr, sehr ordentlich aus, sehr einladend. Also es ist, die hatten vielleicht so ein bisschen den Vibe, dass das so, wie soll ich sagen, so Randexistenzen sind, wo dann vielleicht so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, irgendwie so ein bisschen was Komisches passiert, ist so beziehungsstreitmäßig. Aber das Haus sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, auch eher so ein bisschen, als ob da jemand wohnt, dem es finanziell ganz gut geht, so Vorzeige, Vorstadtimmobilie quasi. Aber Aaron Quinn, der Bewohner, der wirkt sehr, sehr desorientiert und neben sich stehend. Den befragen die Polizisten jetzt nochmal, was da passiert ist und er erzählt wieder, man hätte ihn unter Drogen gesetzt und seine Freundin sei entführt worden.
Okay, ich brauche mal ein bisschen Kontext auch zu der Umgebung. Wie ist das, Vallejo Valley?
Vallejo County, das ist so, ja, also es wird Vallejo, also dieses Spanische geschrieben V-A-L-L-E-J-O, aber die Amis sprechen es halt Vallejo aus. Es ist so eine ganz, ganz nette kalifornische Ecke. Es ist eigentlich so wirklich so eine Vorstadt-Idylle, ne?
Ja. Ich habe mir direkt da irgendwie was Trockenes, Bergiges vorgestellt.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Es gibt Stauseen in der Gegend, es gibt auch so ein paar so Pinienwald-Ansammlungen, aber du hast recht, es ist eher kalifornisch trocken.
Und der Aaron, der da jetzt die Tür aufmacht und die Polizisten stehen da vor ihm, sieht der auch irgendwie gerädert aus? Sieht der so aus, als hätte er sich was reingepfiffen?
Der sieht gerädert aus, der wirkt auch ein bisschen neben sich stehend. Also die Polizisten halten das erstmal für glaubwürdig, dass da irgendeine Substanz auf jeden Fall im Spiel ist bei ihm. Die bitten ihn jetzt erstmal kurz draußen zu bleiben und betreten das Haus. Das Haus macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Was den Polizisten aber direkt auffällt, ist, dass auf dem Boden so bestimmte Bereiche mit so rotem Tape gekennzeichnet sind, also mit so rotem Klebeband. Mhm. Die holen Aaron dazu und die fragen ihn, was es damit auf sich hat. Und der sagt, das wären Markierungen, die die Entführer für ihn, also für Aaron, in der Nacht da angebracht haben. Die haben ihm quasi angewiesen, er soll diese rot markierten Bereiche nicht verlassen oder nicht betreten. Und die Polizisten sind jetzt natürlich so total so, Junge, was passiert hier, was ist hier los? Ne? Also das ist ja komplett abstrus. Auf einem Tisch, da liegen noch so aufgeschnittene Kabelbinder und Aaron sagt, damit war er gefesselt, bis er sich befreien konnte. Und da liegt eine Schwimmbrille und die Gläser sind so abgedunkelt. Und Aaron sagt, die musste er aufziehen, um seine Sicht halt zu nehmen. Also er wurde quasi mit dieser abgedunkelten Schwimmbrille geblendet und mit Kabelbindern gefesselt.
Okay, das sind viele Fragen in meinem Kopf. Also Kabelbinder gefesselt, ich habe ab und zu mal einen durchgeschnitten, wenn man irgendwo was mit festgemacht hat. Also im Normalfall, wenn die wirklich bündig abgeschnitten sind, kommt man da nicht raus, außer man hat irgendwie was, wirklich eine Schere oder so ein Schneidegerät oder sowas. Da müsste er sich ja schon mal irgendwie, wenn er da irgendwie angekettet gewesen wäre, hätte er sich ja ordentlich irgendwie die Handgelenke aufballern müssen. Sieht er irgendwie aus, als hätte er sich das irgendwie aufgerissen oder sowas?
Ich habe tatsächlich mal in einem Selbstverteidigungskurs eine Technik gelernt, wie man einen Kabelbinder, wenn man mit dem gefesselt ist, aufreißen kann, also auch ohne Schere aufmachen kann.
Okay.
Ja, aber es gibt aber einen Haken, du musst die Hände vor deinem Körper gefesselt haben, hinter dem Körper ist wirklich sehr, sehr schwierig. Dann geht das ganz gut, wenn man ein bisschen Kraft hat und ein bisschen Wucht erzeugen kann, dann kann man da ganz gut rauskommen. Aaron hat wohl irgendwie eine Schere gefunden und hat das dann damit gemacht. Also der konnte sich ja dann irgendwann alleine im Haus bewegen, hat dann diese Schwimmbrille abgezogen, die ihn geblendet hat und hat dann eine Schere gefunden und sich selber befreien können. Er zeigt den Polizisten auch eine kleine Kamera, die in der Küche hängt und er sagt, auch die hat der Einbrecher mitgebracht und hat ihm erklärt, dass er ihn damit überwachen wird. Und auch damit sicherstellen wird, dass er in diesem Klebebandbereich bleibt, den er abgeklebt hat. Und es müssten im Haus noch weitere Kameras und auch Abhörgeräte sein. Jetzt hast du hier zwei Streifenpolizisten, die halt so typische Vorstadt-Cops sind. Die sind natürlich jetzt hoffnungslos überfordert mit dem, was da gerade passiert. Also das übersteigt alles, was so deren Berufsalltag normalerweise mit sich bringt. Ne? Und die lassen ihn das Ganze noch zweimal erzählen, weil die es einfach nicht fassen können, was da so passiert. Also die können es einfach, glaube ich, gar nicht greifen an Informationen, was da auf sie einprasselt.
Also wenn wir ihm vielleicht Aaron da mal recht geben wollen würden, jetzt für den Anfang und sagen würden, dass es alles war, was der erzählt, das ist ja trotzdem eine unfassbare Geschichte, die überhaupt gar nicht zusammengeht. Das ist ja wie wenn, keine Ahnung, ich stelle mir da so einen Flughafen vor, wie da so die Bereiche sind, wo die Flieger, also das am Boden sind da diese roten Streifen. Hä? Welcher Einbrecher, Entführer, whatever, macht sich denn so die Mühe, da irgendwas abzukleben? Entweder ballert man den um und sagt hier, so, das war's mit dir, oder man fesselt den auch und sagt hier, halt die Schnauze, sonst bringen wir deine Freundin um. Also, hä?
Ja, es ist nicht unbedingt die handelsübliche Entführung, aber erzählen wir die ganze Geschichte von Anfang an. Wer sind denn auch diese Menschen, um die es hier geht und was ist genau passiert? Aaron Quinn und Denise Huskins sind seit knapp 7 Monaten ein Paar. Die beiden arbeiten in einer Klinik, beide als Physiotherapeuten und da läuft man sich dann halt zwangsläufig täglich über den Weg und schafft ein persönliches Verhältnis und irgendwann ist man halt ein Paar geworden. Und Denise, die ist so mehr oder weniger bei Aaron eingezogen, also nicht fest, aber die verbringt schon so die meiste Zeit bei ihm. Und an diesem 22. März, also dem Abend zuvor, da haben die beiden einfach einen ganz chilligen Pärchenabend gemacht. Die sind zu Hause geblieben, die haben ferngesehen. Er sagt auch, okay, wir haben ein paar Bier getrunken, auch jeder ein, zwei Whisky. So, wir haben es uns gut gehen lassen, wir haben auf der Couch ferngesehen. Und so um 1 sind dann beide ins Schlafzimmer umgezogen. Gegen 3 Uhr ungefähr wird Aaron dann dadurch geweckt, dass ihm das grelle Licht einer Taschenlampe direkt ins Gesicht scheint. Also jemand ihn direkt so anleuchtet mit einer Taschenlampe. Und er hört dieses charakteristische Knistern von so einem Elektroschocker. Du hast das vielleicht auch schon mal gehört.
Ja, so ein elektrisches, so wie so ein Grillgeräusch sozusagen. Oder wie wenn so eine Insektenfalle so eine elektrische dann losgeht.
Ja, ne? Ja, genau. Das ist halt einfach so charakteristisch. Er weiß, okay, jemand leuchtet in mein Gesicht. Es ist mindestens eine Person im Schlafzimmer. Dieser Elektroschocker scheint präsent zu sein. Und er kann einfach in diesem Lichtkegel nicht viel erkennen, weil er geblendet wird. Er sieht nur, dass da ein Mann steht, ein Weißer, so von durchschnittlicher Figur. Also mehr kann er so jetzt nicht erkennen, weil das grelle Licht ihm einfach die Sicht nimmt. Dieser Typ, der spricht jetzt ihn und Denise an. Er kennt deren Namen, er spricht sie auch als Aaron und Denise an. Mhm. Und fordert beide auf, sich auf den Bauch zu legen. Er ist ganz höflich, er sagt, es wird jetzt nichts passieren, aber Denise müsse Aarons Knöchel und Handgelenke mit dem Kabelbinder fesseln. Und damit er außer Gefecht ist, und sonst müsste er halt den Elektroschocker benutzen. Und als Aaron dann gefesselt ist, wird er von dem Eindringling quasi in seinen eigenen Kleiderschrank im Schlafzimmer abgelegt. Da packt er ihn jetzt erstmal rein.
Okay.
Im Kleiderschrank.
Kurze Zwischenfrage noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt für diese Geschichte eine Rolle spielt, aber sind Aaron und Denise auch weiß oder haben die eine andere Ethnie?
Sind auch weiß, ja.
Okay.
Also spielt hier tatsächlich keine Rolle, aber gute Frage. Gerade auch Amerika so mit so den Dingen, die da manchmal passieren, da ist das tatsächlich eine gute Frage.
Ja.
Der Einbrecher setzt Aaron also quasi jetzt gefesselt in seinen eigenen Kleiderschrank, zieht ihm diese abgeklebte Schwimmbrille auf, setzt ihm auch Kopfhörer auf und über diese Kopfhörer hört Aaron so Meditationsmusik, so entspannende Töne. Also auch in dieser Situation eigentlich vollkommen abstrus, finde ich. Also stell dir vor, du wachst auf, du bist voller Adrenalin, irgendwer ist in deinem Zimmer, sagt, dass er dich jetzt fesselt, in deinen Kleiderschrank setzt und dann setzt er dir so Meditationsgeräusche auf, das ist doch ja. Total.
Ja, wirkt das dann denn noch? Ich meine, wenn man sich drauf einlässt? Ich meine, man ist nur gefesselt in seinem Kleiderschrank, aber hey.
Das kann ja auch eine schöne Situation sein, einfach mal die Kontrolle abzugeben. Ne?
Ja, das könnte ja auch nur ein ganz weirdes Spiel sein.
Ja, ich glaube, es hat ihn nicht sonderlich beruhigt und wieder sollte es ihn beruhigt haben, wird ihn Folgendes aus der Entspannung wieder rausreißen. Auf einmal verstummt diese Musik und es erklingt eine offensichtlich voraufgenommene Sprachmemo. Und diese Stimme auf den Kopfhörern sagt ihm, er soll jetzt ruhig bleiben, er soll sich hinlegen in dem Schrank und chillen. Ihm werden gleich diverse Fragen gestellt von den Entführern oder von den Eindringlingen. Außerdem, darauf soll er sich schon mal einstellen, wird man ihm eine Droge verabreichen. Sollte Aaron sich weigern, die zu sich zu nehmen, wird man sie ihm intravenös verabreichen, dann wird es auf jeden Fall schmerzhaft werden. Man lässt ihm die Wahl, das einfach freiwillig zu schlucken oder intravenös zu bekommen. Und sollten sich Aaron oder seine Freundin den Anweisungen widersetzen, wird jeweils die andere Person dafür büßen müssen. Also sollte Aaron was nicht machen, wird seine Freundin bestraft werden, umgekehrt genauso. Also denen droht dann körperliche Gewalt für die Weigerungen des anderen.
Ah, so richtig krasses Psychospiel.
Ja.
Ja, jetzt könnte ja immer noch die Möglichkeit bestehen, dass das wirklich sehr einfallsreiche Kriminelle sind, die sich vorbereiten und irgendwas auf Band aufsprechen, um das später passgenau jemandem auf die Ohren zu geben. Er findet das, um aus irgendeiner Sache rauszukommen. Und gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, vielleicht irgendwie eine Vertuschungsgeschichte, dass er jetzt sehr kreativ geworden ist.
Ja, ich bin gespannt, welcher Vibe so bei dir hängen bleiben wird, weil das sind natürlich jetzt wahrscheinlich so Gedanken, die jeder Hörer erstmal hat, ne? Weil das auch einfach so abstrus ist, denkt man wahrscheinlich auch automatisch, boah, das klingt fast schon erfunden. Das ist so Filmstoff, dass sowas passiert im richtigen Leben nicht. Ne? Und ob wir damit richtig liegen, das werden wir später erfahren.
Auf der anderen Seite, wo soll man denn auch so Sachen herbekommen, wenn man das spontan auf einmal irgendwie so für sich erfindet mit so einer Schwimmbrille und allem? Das ist ja schon so detailliert, das ist, ne? Weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Aaron ist also jetzt in diesem Kleiderschrank, hat diese Sprachnachricht abgehört, kann sich nicht bewegen. Ihm wird eine Blutdruckmessmanschette umgelegt und man misst seinen Blutdruck auch irgendwie ominös, ob man sich da Sorgen um seine Gesundheit macht oder so, keine Ahnung. Wie ist hier der systole Druck? Aha, okay, gucken wir mal, keine Ahnung.
Blutsauerstoff noch.
Ja, und als die Aufnahme dann zu Ende ist, ist auch keine Musik mehr zu hören. Er kann jetzt so ein bisschen zumindest wahrnehmen, was im Haus passiert und er rekonstruiert das für sich so anhand der Geräusche und der Lautstärke, dass seine Freundin im Nebenzimmer ist, da von dem Einbrecher hingebracht wurde und es klingt auch, als ob der Einbrecher mit jemand anderem so im Flüsterton spricht, also vermutlich ist da irgendwo noch ein Komplize unterwegs. Allerdings hört Aaron immer nur den einen flüstern und sprechen und der unterhält sich jetzt auch über diese zwei Räume hinweg immer wieder mit Aaron, also spricht den auch direkt an und sagt ihm, dass er viel über ihn weiß. Also Aaron ist ganz erstaunt. Dieser Mensch weiß offensichtlich wirklich viel über ihn. Er weiß, bei welchen Banken er ein Konto besitzt. Er weiß, in welchem Ort er aufgewachsen ist. Und das ist wirklich so ein kleines Café in Kalifornien, was wirklich nur Menschen kennen, die da irgendeinen Bezug zu haben. Und er sagt, dass er eigentlich eine andere Frau in diesem Haus antreffen wollte, nämlich die Ex-Freundin von Aaron, Andrea. Mit der hat Aaron nämlich bis vor so 8-9 Monaten zusammen gewohnt. Aber da gab es dann quasi einen fliegenden Wechsel zu seiner jetzigen Freundin. Also die haben sich getrennt, da war schon länger Krise. Er hat dann seine Arbeitskollegin kennengelernt, sich in die verliebt und die ist dann quasi mehr oder weniger bei ihm eingezogen.
Okay. Ja, da könnte man ja jetzt schon überlegen, dass da vielleicht auch eine Beziehungsgeschichte hintersteckt. Wer weiß. Aber du wirst wahrscheinlich wirst du gleich drauf kommen, aber wird man denn, ich bin ja jetzt immer noch in der Situation, dass die Polizei da auftaucht und dann zumindest so ein paar Sachen da entdeckt und die eine Geschichte präsentiert bekommen, findet man dann irgendwas von seiner Freundin da? Gibt es Blutspuren?
Komme ich zu, ja. Komme ich zu. Ja, Aaron bestätigt dem Einbrecher jetzt erstmal, ja, Andrea hat hier gewohnt, die ist vor etwas über einem halben Jahr ausgezogen. Und der Unbekannte, der fragt jetzt, ja, aber Andrea und deine neue Freundin, die sind schon ziemlich ähnlich. Und Aaron denkt, was ist denn das für ein Gespräch hier? Jo, die sind halt beide blond, aber mehr ist da nicht an Ähnlichkeit, ne? Und jetzt sagt dann der Einbrecher, pass auf, wir arbeiten für eine Organisation, die Schulden eintreibt. Deswegen wollten wir eigentlich Andrea entführen. Wir nehmen jetzt einfach die mit, die wir gefunden haben hier, auch wenn Andrea nicht da ist. Im ganzen Haus werden jetzt Kameras installiert, du wirst überwacht. Du darfst dich nur im Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und Schlafzimmer bewegen. Die Bereiche werden abgeklebt. Wenn du dagegen verstößt, dann bekommt man das mit und dann wird man Denise foltern. So.
Okay.
Außerdem muss Aaron all seine Passwörter für seine verschiedenen E-Mail-Accounts, Social-Media-Accounts und auch die Daten von seinem Konto hergeben. Und man sagt ihm, er soll übers Telefon erreichbar bleiben. Er wird zeitnah eine Lösegeldforderung in Höhe von $15,000 bekommen. Und wenn die nicht beglichen wird, dann wird Denise wahrscheinlich nicht überleben, sagt man ihm so auch direkt. Die wollen jetzt abhauen, die sagen ihm auch, dass sie abhauen mit Denise. Er soll sich telefonisch krank melden bei der Arbeit, für die nächsten 48 Stunden alle Kontakte absagen, alle Treffen absagen und von Denise Handy eine SMS an ihren Arbeitgeber schicken und sie auch krank melden. Also wer auch immer dieser Entführer ist, denkt offensichtlich schon auch an relativ viele Dinge, ne?
Total. Oder es ist halt eine Vertuschungsvariante. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Passwörter für meine Mail-Adresse und alles abgegeben habe, dann ist das ja auch ein Alibi dafür, wenn ich da irgendwelche komischen Nachrichten geschrieben hätte.
Ja, möglicherweise. Wie gesagt, Bankdaten, E-Mail-Passwort und der Entführer nimmt auch den Laptop von Aaron mit, zu dem er auch das Zugangspasswort haben möchte. Aaron wird jetzt ins Erdgeschoss seines Hauses gebracht, da legt man ihn auf die Couch, man legt neue Kleider für ihn hin, dass er sich umziehen kann, man legt eine Schere hin, damit er später seine Fesseln aufschneiden kann, sagt ihm aber, er darf halt nur in diesen abgeklebten Bereichen bleiben, hier ist die Schere, damit kannst du dich nachher befreien und das kriegt er gerade noch so mit, ihm ist schon total schummerig von dieser Droge, die er bekommen hat und dann pennt er halt weg. So, das ist das Letzte, was er mitbekommt, dass man ihn da hinlegt und ihm sagt, hier, du bleibst in diesen Bereichen, hier ist eine Schere, damit kannst du dich befreien, wir sind jetzt weg.
Hat er denn seine Freundin dann nochmal gesehen, nachdem er da in den Schrank geflogen ist oder hat er die gar nicht zu Gesicht bekommen?
Die hat er gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Okay.
Er wacht also auf, ihm ist total schlecht, er kann diese Fesseln lösen, er sieht diese Klebebandstellen am Boden, er sieht diese Kamera in seiner Küche, er kann aus dem Fenster sehen, dass Denise Auto bewegt wurde, der Wagen wurde offensichtlich umgeparkt, warum auch immer. Scheinbar wollte man an die Garage, die war nämlich mit Denise Auto zugeparkt und dann stellt er fest, als er so in die Garage blicken kann, dass sein eigenes Auto fehlt. Also das hat der Täter offensichtlich als Fluchtwagen benutzt. So.
Okay.
Er nimmt sein Handy an sich und er sieht eine neue E-Mail in seinem E-Mail-Account von sich selber. Denn wie gesagt, der Täter hat ja seine Zugangsdaten. Also er hat ihm quasi über seinen Account selber eine E-Mail geschrieben und da steht jetzt drin, dass er zur Bank gehen soll, zweimal $8,500 abheben. Die soll er als Lösegeld bereithalten für Denise. Und wenn er bei der Bank gefragt wird, warum er so viel Geld auf einmal abheben will, dann soll er sagen, dass er sich Wasserski kaufen möchte. Also auch hier wird so eine Story schon vorgegeben.
Ja. Sehr detailliert. Ja, ich brauche einen neuen Neoprenanzug. Ja, und Wasserski.
Ja, ich als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, da kam irgendwann so ein Typ rein, hat sich ein schnelles Bier bestellt und hat mir dann erzählt, er hat keine Zeit, ein zweites Bier zu trinken. Er muss jetzt noch zu Obi, weil seine Frau in der Nacht zuvor die Liebesschaukel ruiniert hat und er jetzt stärkere Ketten kaufen muss, um eine neue zu bauen.
Das ist mal eine Sidequest, ja.
Was auch so Gespräche sind, die man einfach so mit dem Barkeeper seiner Wahl führt, ne? Aber ja.
Aha. Wild. Hi. Und wir sind ja jetzt eigentlich immer noch in der Situation, dass er das alles erzählt hat. So. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Polizei das jetzt nicht komplett abkauft, diese Story. Und wir haben ja auch immer noch nicht geklärt, was jetzt vielleicht an Spuren noch da ist von der Dame.
Genau. Ja, also Aaron ruft bei der Bank an, lässt das Geld bereitstellen, ruft dann seinen Bruder an, der bei auch irgendeiner Justizbehörde arbeitet, ich weiß nicht genau bei welcher. Und der Bruder sagt ihm dann halt, Junge, willst du mich eigentlich vollkommen verarschen, ruf sofort die Polizei an. So, ne? Also der redet ihm ins Gewissen, das macht er dann auch, 13.53 Uhr am nächsten Tag setzt er diesen Notruf ab und jetzt hat sich dieser Kreis geschlossen. Jetzt sind wir also da, dass wir die Ereignisse der Nacht und des Morgens kennen und jetzt sind wir wieder da, wo er den Polizisten erzählt, was in der Nacht passiert ist. Das Bild, was er gezeichnet hat, bestätigt sich für die Polizisten. Das Auto von Denise steht da, wo er das gesagt hat. Es ist kein anderes Auto mehr in der Garage, da fehlt also jede Spur. Das Haus ist an sich total ordentlich und es riecht auch nach Reinigungsmittel. Es wirkt komplett frisch geputzt. Die Teppiche wirken, als ob die gerade erst so feucht abgesaugt worden wären. Das Doppelbett, in dem ja das Paar geschlafen hat, ist abgezogen. Der Kleiderschrank ist offen. Das kann man also schon sagen, dass da vielleicht jemand drin gelegen hat. Auf der Matratze des abgezogenen Doppelbetts befindet sich ein kleiner Blutfleck. Also es kann durchaus sein, dass da mehr Blut dann auf einem Bettlaken war und da so ein bisschen was nur durchgekommen ist. Und jetzt ist natürlich selbst diesen Vorstadtpolizisten klar, okay, hier fehlt eine Frau, hier fehlt ein Auto, hier ist ein Typ, der erzählt uns eine total wilde Geschichte, das Haus ist frisch geputzt, irgendwas stimmt hier nicht. So, das ist vielleicht eher ein Mord als eine Entführung. Und vielleicht hören wir hier einfach nur eine ganz, ganz krasse Verdeckungsgeschichte, wie du das ja auch schon reingeworfen hast, ne?
Ja, zumindest vermutet man ja erstmal so, das kann sich ja eigentlich keiner ausdenken. Also das ist schon irgendwie, andersrum, also dass da schon irgendwie viel Fantasie im Spiel sein muss, um so eine Geschichte irgendwie aufs Tableau zu bringen. Naja, wenn sie nicht vielleicht dann doch wahr ist.
Ja, die Polizisten sind aber auch ein bisschen skeptisch wegen der ganzen Geschichte, einfach auch, weil es einfach 10 Stunden gedauert hat, bis da die Polizei gerufen wurde. Das ist natürlich auch so eine Frage, die sich stellen, warum hat das jetzt so lange gedauert? Die Polizisten, wie gesagt, die denken sich jetzt mittlerweile ihren Teil, dass das vielleicht auch in so eine Richtung gehen könnte, wie du sie angeteasert hast. Aber Aaron ist sehr, sehr kooperativ, der schildert alles und er sagt natürlich auch, dass diese 10 Stunden vergangen sind, weil er halt einfach Schiss hatte, gegen die Ansagen der Täter zu verstoßen. Die Polizei leitet eine Verhandlung nach Denise, aber auch nach Aarons gestohlenem Wagen ein und den findet man um 18 Uhr, also relativ zügig, auf dem Parkplatz der Klinik, in der die beiden arbeiten als Physiotherapeuten. Der Wagen ist top eingeparkt und abgeschlossen, also so, dass der nicht irgendwie auffällig ist, dass der für jemanden, der vorbeigeht, einfach wirkt, als ob der da ganz normal geparkt ist. Die Autoschlüssel sind auf dem linken Hinterreifen platziert und im Fahrzeug findet man auch wieder dieses rote Klebeband. Das wurde da liegen gelassen, also ist das Gleiche. Das Auto wird jetzt forensisch untersucht und Aaron wird dann von der Polizei mit aufs Revier genommen. Also denen ist jetzt klar, diesen Streifenpolizisten, ey, das ist zu groß für uns, das wird jetzt an die Leute weitergegeben, die vielleicht so ein bisschen Erfahrung haben in der Befragung von Straftätern. Und es sind natürlich jetzt auch viele Punkte, die Fragen aufwerfen. Ne? Das Blut auf der Bettdecke, diese E-Mail an sich selber von seinem eigenen Account, 10 Stunden nicht den Notruf gerufen, Alkohol am Abend zuvor, das Haus offensichtlich frisch geputzt und ja, die Polizei hält das einfach auch für den relativ jämmerlichen Versuch, ein Verbrechen zu vertuschen. Und die befragen ihn auch so. Also er wird jetzt sehr, sehr suggestiv befragt, so von wegen, ja, er weiß doch, wo sie ist und er kann doch einfach sagen, dass sie nicht mehr am Leben ist und warum lügt er denn weiter? Er soll doch einfach dazu stehen, dass sie nicht mehr lebt, dass er sie umgebracht hat und so. Okay. Und er trägt das jetzt den ganzen Tag und eine ganze Nacht. Es gibt einen Lügendetektortest, der freiwillig gemacht wird, den er freiwillig macht. Da wird ihm erzählt, dass er den nicht bestanden hat, was aber gelogen ist, um ihn aus der Reserve zu locken. Und man versucht also, ihn zu brechen, weil man davon überzeugt ist, er hat da irgendwas gemacht und hat das vertuscht. Zeitgleich informiert man Denise Eltern die jetzt zum ersten Mal auch auf Aaron stoßen an dieser Polizeistation. Die waren zwar seit 7 Monaten zusammen, Aaron und Denise, aber es gab noch keinen Meet and Greet mit den Eltern. Das ist jetzt so der erste Eindruck, ist also jetzt nicht unbedingt der allercoolste.
Ja, vielleicht auch der schlechteste, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt auch nicht unbedingt in der allerbesten Umgebung, so im Polizeirevier, ne? Mhm. Aber die Polizei befragt jetzt Aaron auch zu seiner Ex Andrea, denn die Entführer haben ja auch von dieser Andrea gesprochen, hat er ja angesprochen. Und auch die wird eingeladen und soll eine Aussage machen. Und die sagt jetzt aus, dass die beiden sich relativ spontan getrennt haben, weil Andrea ihn betrogen hat. Und Aaron hat das rausbekommen und hat dann Schluss gemacht. Aber eigentlich, auch als er noch schon mit Denise angebandelt hat, war er immer noch so ein bisschen an Andrea interessiert. Okay. Also er hat ihr auch dann noch, als er schon mit Denise zusammen war, hat er Andrea nochmal SMS geschrieben, so von wegen, dass er sie eigentlich zurückhaben will.
Das klingt einfach alles nach einer Beziehungsgeschichte.
Und das Ganze wird auch dadurch eher schlimmer, dass auch Andrea auf derselben Station in derselben Klinik arbeitet wie...
Ach was?
Die, ja, also man kann also sich auch nicht aus dem Weg gehen.
Ja, ja. Okay.
Ja, wow. Genau. Ja, Aaron gibt jetzt zu, dass er am Anfang noch an Andrea gehangen hat und Sehnsucht nach ihr hatte und auch wollte, dass sie zurückkommt, auch wenn er schon mit Denise angebandelt hat. Denise war am Anfang wirklich nur so ein bisschen so für ihn wieder so ein Selbstbestätigung finden, weißt du? Mhm. So nach einer Enttäuschung irgendwie wieder so ein bisschen Bestätigung. Dann aber hat er gemerkt, dass das eigentlich die viel coolere Frau ist, hat sich in sie verliebt und hat das Interesse an Andrea verloren. Aber das glaubt die Polizei jetzt erstmal nicht. Die sagen, ey, du hast Andrea am Anfang noch Mails geschrieben, du wolltest sie zurück, du warst irgendwie hoffnungsvoll und sie wissen, dass Denise das mitbekommen hat, dass er am Anfang noch Andrea geschrieben hat.
Ah, okay.
Also hier ist so eine Eifersuchtsthematik schon quasi vorprogrammiert, ne?
Ja, total. Was sagt denn an Andrea? Was hat sie denn an dem Abend gemacht? Wird das ja auch mal irgendwie überprüft?
Ja, die hat ein Alibi. Die wird quasi auch nur dann, das wird auch direkt verworfen, dass die da irgendwas mit zu tun haben könnte. Die wird quasi nur befragt, dann letzten Endes, um so ein Bild von Aaron und auch von der Beziehung irgendwie zu zeichnen.
Mhm.
Man befragt jetzt auch Denise Eltern, ob es da irgendwas gibt, was man wissen sollte. Und die Eltern, die wollen erst nicht so richtig raus mit der Sprache. Die sagen, ja, unsere Tochter ist eine total tolle, total coole Frau. Wir sind total stolz auf die. Und dann irgendwann bohren die Polizisten so weiter und sagen, ja, aber da steht doch so ein Aber im Raum. Irgendwas gibt's doch da, wo was los ist, ne? Und dann sagen die Eltern, ja, Denise wurde als Jugendliche sexuell missbraucht. Und seitdem ist es so, dass sie auch sehr, sehr große Vertrauens- und Verlustprobleme hat.
Also die Eifersucht aus der Ecke dann kommt, ja, okay.
Ja, und jetzt konstruieren die Polizisten das so ein bisschen um und denken sich, okay, die hat das mitbekommen, dass Aaron zu seiner Ex-Freundin zurück wollte, die hat so ein bisschen Vertrauensprobleme. Vielleicht, genau, kam die Eifersucht aus ihrer Ecke und ja, wer weiß, was da so passiert ist. Und ja, die Polizei spinnt jetzt ganz, ganz wilde Thesen, die sagen unter anderem auch den Eltern von Denise, dass die vielleicht auch mit diesen Entführern zusammenarbeiten könnte, weil deren Theorie ist, wenn junge Frauen sexuell missbraucht werden, dann erinnern die sich im Erwachsenenalter vielleicht an den Thrill des sexuellen Missbrauchs zurück und wollen das nochmal erleben. Also es ist, ja, es ist ein bisschen eklig und auch ein bisschen so, haltet mal die Fresse, Jungs. Also ihr seid hier wirklich gerade dabei, sehr übers Ziel hinauszuschießen. Aber man sieht jetzt, es geht jetzt in eine andere Richtung. Aaron ist seit 24 Stunden stabil, streitet quasi eine Tatbeteiligung ab oder dass er irgendwas getan hat. Und die Polizei ist jetzt so ein bisschen auf dem Trip, vielleicht hat er gar nichts inszeniert, vielleicht hat Denise irgendwas inszeniert.
Mhm.
Und jetzt kommt da so ein bisschen dazu, dass ein Jahr vorher ein Film sehr, sehr bekannt war und auch Oscar nominiert war. Gone Girl, hast du vielleicht gesehen, ist ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde, mit Ben Affleck. Der spielt einen Schriftsteller, der ist verheiratet, hat eine Affäre und seine Frau weiß von dieser Affäre und inszeniert quasi ein spurloses Verschwinden. Es sieht dann so aus, als ob sie spurlos verschwunden wäre, aber eigentlich deutet alles darauf hin, dass er seine Frau ermordet und verschwinden gelassen hat. So.
Ah, okay. Dass das vielleicht nachgespielt hat, so, ne?
Genau, also der Plan im Film ist von dieser Frau, sie will ihren Mann als Mörder ins Gefängnis bringen, weil ihm keiner glaubt, dass er nichts damit zu tun hat und sie ist halt verschwunden, hat eine neue Identität. So.
Hm.
dieser Filmplot, der macht bei der Polizei offensichtlich Sinn und jetzt gehen die davon aus, okay, Denise ist the real life Gone Girl, die hat dasselbe gemacht, um Aaron 1 auszuwischen, weil der am Anfang nicht treu war.
Ja, ich muss noch mal zurück zum Haus und ich muss noch ein paar Sachen jetzt wissen. Also, was ist denn mit diesem Blutfleck? Also, ist das jetzt safe von Denise? Das muss ja irgendwie geklärt werden.
Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen. Also, das ist, der wird untersucht, aber es ist noch nicht, das Ergebnis liegt noch nicht vor zu diesem Zeitpunkt.
Okay, dann hake ich da mal noch nicht weiter nach. Und was ist mit der Bettwäsche? Wird die auch im Haus nicht gefunden? Die ist einfach auch gone.
Die ist auch weg, ja. Und jetzt bist du ja auch jemand, der, ja, wie gesagt, auch so ein bisschen True-Crime-Zugang hat. Das ist natürlich am Anfang auch so ein bisschen erstmal wieder Bestätigung für diese Mordtheorie der Polizei, denn so eine Leiche in so eine Bettwäsche einwickeln und dann verschwinden lassen wäre ja so ein logischer Schritt, ne? Also abgezogene Betten und verschwundene Frauen sind im True-Crime keine gute Kombination, das wissen wir.
Und ein geputztes Haus.
Ja, geputzte Häuser auch eher auffällig, ja.
Ja. Okay. Also wir haben jetzt ihre Eltern gehört, wir haben das über diesen Film gehört. Die Theorie, dass sie vielleicht dann doch da was inszeniert hat, rückt so ein bisschen in den Fokus. Und was machen die Polizisten jetzt?
Die Polizisten machen erstmal gar nichts, die ermitteln weiter, die gucken, was die Auswertungen so ergeben. Aber es ergibt sich jetzt woanders eine Spur. Bei der Zeitung San Francisco Chronicle, da sitzt ein guter Mann namens Henry Lee an seinem Schreibtisch, der ist ein Journalist, Zeitungsredakteur, und der bekommt eine E-Mail von Aaron Quinns E-Mail-Account, der immer noch bei der Polizei verhört wird, also selber keine E-Mails schreiben kann.
Ah, okay. Also doch Passwort geklaut.
Ja.
Aber man kann doch E-Mails, kann man doch auch vorprogrammieren oder sowas.
Könnte man natürlich auch machen, ja.
Scheiße. Ja. Das steht drin.
In dieser Mail kündigen die Entführer an, dass Denise am nächsten Tag sicher an einem bestimmten Ort abgesetzt wird, dass sie in guter Gesundheit ist, dass sie sicher sein wird, dass aber jeder Verstoß gegen die Regeln der Entführer für sie eine gefährliche Situation schaffen würden, dass die Polizei sie erstmal in Ruhe lassen soll, bis sie sich erholt hat und dann können sie verfahren, wie sie möchten mit dieser ganzen Sache. Es gibt noch einen Link, der angehängt ist, der führt zu einer Audiodatei. Da ist die Stimme von Denise zu hören. Und da geht es darum, dass sie verifiziert, dass sie wirklich Denise ist. Also dass, da sagt sie so ein paar private Sachen, dass ihr erstes Konzert Blink 182 ist. Also so Sachen, die nur sie wissen kann, um zu verifizieren, das ist wirklich ihre Stimme. Und sie sagt noch etwas anderes, was beweisen soll, dass sie noch lebt. Sie spricht von einem deutschen Flugzeug, das in den französischen Alpen abgestürzt ist und wobei viele Menschen ums Leben gekommen ist. Und das ist erst am 24. passiert, also nach ihrer Entführung. Das heißt, sie muss an diesem 24. März noch gelebt haben, sonst hätte sie von diesem Todesflug nicht sprechen können.
Okay. Ja, also da ist meine Theorie mit der vorprogrammierten E-Mail schon mal weg. Wenn das ja irgendwie drin ist als Inhalt, das würde ich dann erstmal ja, wenn ja die Stimme jetzt nicht irgendwie komisch verstellt ist, aber 2015 ist jetzt noch die KI noch nicht so weit, wie sie heute ist. Also gehen wir mal davon aus, dass die gute Denise war und auch nach ihrem Verschwinden, ja.
Heutzutage wäre das ein ganz anderer Schnack, das ist richtig, ja. Das beweist jetzt für die Polizei, dass Aaron nichts gemacht haben kann. Den lassen sie jetzt gehen, der kriegt sein Handy zurück und der trifft jetzt zum ersten Mal auf quasi Denise Eltern so richtig. Ich kann jetzt mit denen auch mal sprechen. Es ergibt sich aber direkt ein Problem für ihn. Er bekommt sein Handy und er sieht, dass er zwei Anrufe in Abwesenheit hatte und er sollte ja immer erreichbar bleiben für die Entführer. Und so geht er davon aus, okay, das sind Anrufe von denen, die er jetzt verpasst hat für die Lösegeldübergabe. Gibt diese Nummer der Polizei, dass die das zumindest auswerten können, woher das kommt. Und die Polizei kann auch ermitteln, dass diese Anrufe von einem Einweghandy getätigt wurden, das am Tag vorher erst aktiviert wurde und aus Lake Tahoe abgesetzt wurde. Das ist so ein bekanntes Erholungsgebiet in Kalifornien. 250 Kilometer weit weg von Vallejo, also schon auch eine Ecke. Hm. Da hakt man jetzt aber nicht nach. Man denkt sich, okay, die Anrufe sind 24 Stunden alt. Den Entführer wird man da nicht mehr antreffen. Und die Polizei geht halt einfach hart davon aus, dass Denise selber einfach was inszeniert hat. So.
Ja, aber die Frage ist halt, ob man das jetzt hier irgendwie für 15.000 Euro so eine Geschichte macht. Also weiß ich nicht. Das ist irgendwie.
Ja, und vielleicht, also denen geht es da wahrscheinlich gar nicht so um das Geld, die unterstellen, dass es da primär um die Rache geht an Aaron.
Ah, okay. Ja gut, das könnte natürlich sein. Aber irgendwie habe ich kann es ja noch nicht irgendwie sagen, warum das so ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dann nicht alleine im Spiel ist. Also ich weiß nicht, ob man so einen Plan alleine umsetzen kann.
Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. 2 Tage nach der vermeintlichen Entführung oder Entführung, wissen wir nicht. Es ist der 25. März, es ist kurz vor 10 Uhr mittags. Da ruft der Vater von der vermissten Denise bei der Polizei an und er sagt, dass seine Tochter ihn gerade angerufen hat aus Huntington Beach, dem Ort, wo auch der Vater wohnt. Der Entführer hat sie da einfach random rausgelassen und sie sitzt jetzt beim Nachbarn des Vaters und hat von da aus auf dem Handy ihres Vaters angerufen, der ja in Vallejo ist bei der Polizei, und erzählt da quasi die gleiche Geschichte, die auch Aaron der Polizei seit 2 Tagen erzählt. Also die Nacht ist scheinbar genauso abgelaufen, sagt sie zumindest. Nicht sie sollte entführt werden, sondern Andrea, so wie Aaron die Nacht geschildert hat, genau so war es.
Krass.
Und die Leute haben sich als eine Bande zu erkennen gegeben, die so früher einfach Diebstähle begangen hat, jetzt aber dazu übergegangen ist, eben Lösegeldentführungen durchzuziehen. Und sie wurde da irgendwie, sie weiß nicht, wo sie war, sie wurde betäubt in den Kofferraum gelegt und dann irgendwo hingefahren. Und auch da hatte sie immer so eine angeklebte Schwimmbrille auf, damit sie nicht sehen konnte, und musste die immer tragen, wenn die Täter da waren. Und die haben sich dann so abgelöst in so verschiedenen Zyklen, um auf sie aufzupassen. Sie hat im Nebenraum Gespräche gehört. Abgesehen davon konnte sie das Bett, an das sie gefesselt war, eigentlich nicht verlassen. Also sie hatte keine Möglichkeit, sich da irgendwie umzugucken. Irgendwann wird sie dann wieder betäubt nach Huntington Beach gebracht, wo halt eben ihr Vater wohnt. Sie weiß nicht warum, sie weiß nicht wieso. Der Entführer hat sie rausgelassen. Sie weiß dann, dass sie in Huntington Beach ist, kennt sich grob aus, geht zu ihrem Vater. Der ist natürlich nicht zu Hause, der ist in Vallejo, und so klingelt sie beim Nachbarn, ruft ihren Vater an, und so ist jetzt der Kontakt zur Polizei hergestellt. Und für die Ermittler ist das jetzt ein Schuldeingeständnis, dass sie quasi wieder auftaucht, dass ihr auch augenscheinlich nichts passiert ist, also sie ist nicht verletzt oder so. Und man vermittelt jetzt auch öffentlich in den Medien, dass man das Ganze für einen Hoax hält, dass man da der Meinung ist, dass sie einen an der Klatsche hat und sich an ihrem Freund rächen wollte und dass sie sich schämen soll, weil sie quasi Stadt und Kreis Ermittlungsressourcen gekostet hat. Also sie wird da jetzt auch öffentlich ganz schön geschämt dafür.
Okay, wie geht denn ihr Freund dann damit um? Aaron hieß der, glaube ich. Also der hat es ja mitbekommen im Endeffekt. Also er müsste ja eigentlich der Einzige sein, der ihr glaubt.
Ja, also die Polizei erzählt ihm jetzt, dass es ja sein kann, dass es diese Entführung gab, aber dass man sicher ist, dass Denise die organisiert hat und dass Aaron auf jeden Fall mit einer Psychopathin zusammen ist, die sich an ihm rächen wollte für seine anfängliche Wankelmut und ihn offensichtlich da auch irgendwie in den Knast bringen wollte. Aber Aaron glaubt das nicht. Er ist erstmal der Einzige mit Denise Eltern zusammen, die ihr das abnehmen, was sie erzählt hat. Also da muss man sagen, so, die stehen hinter ihr, aber sie kriegt natürlich einen riesen Shitstorm. Ne? Ihr Foto ist in allen Medien, es wird mit Klarnamen berichtet und ihr Facebook-Profil wird halt geflutet, wie das heutzutage so ist, ne? Mit irgendwelchen Leuten, die sie beschimpfen, bedrohen, was weiß ich, was heute die Leute, gerade auf Social Media, die rasten ja absolut aus. Und denen ist ja auch egal, ob irgendwas schwarz oder weiß ist oder ob irgendwelche Beweise erbracht sind für irgendwas. Der Internet-Mob, der ist ja immer sehr, sehr schnell auch mit Vorverurteilungen. Ne? Und die Leute, die haben ja auch gar keinen Filter. Also wie gesagt, sie kriegt auch Morddrohungen. Das ist ja vollkommen geisteskrank.
Das ist dann halt so eine Spirale auch. Ne? Also wenn die Medien dann in eine bestimmte Richtung gehen, wobei ich ja immer vorsichtig bin mit die Medien, weil ich bin ja selber da in dem Club drin, gibt es ja auch die und die. Aber sagen wir mal in den USA, da gibt es ja schon einschlägige Portale, die dann keinen Anlass sehen, irgendwie auf Opferschutz oder so zu setzen. Ja. Und gerade wenn sowas jetzt ja nicht erwiesen ist, würde ich mich natürlich auch tunlich zurückhalten, sie da schon in die Täterrolle zu bringen. Aber was wäre denn dann, ist das ein Vorwurf, der ihr jetzt gemacht wird, der durchaus auch rechtliche Konsequenzen für sie haben kann? Oder ist es jetzt erstmal in Anführungsstrichen nur dieser Shitstorm, wo sie durch muss?
Nee, das hätte natürlich auch rechtliche Konsequenzen, also eine Entführung vorzutäuschen, da quasi die Behörden für sein Spiel da einzuspannen, das hätte schon auch reelle Konsequenzen, ne? Was allerdings niemand ahnt bei diesem ganzen Shitstorm und auch die Polizei, die sie für schuldig hält, sie ist nicht schuldig, das nehme ich jetzt vorweg. Und sie macht jetzt gerade eine richtig schlimme Zeit durch, denn niemand glaubt ihr, sie wird öffentlich verurteilt. Eigentlich steht nur Aaron hinter ihr und ihre Eltern. Und sie kann auch mit der Polizei nicht so richtig über das Geschehene sprechen. Und die Polizei nimmt auch das als Schuldeingeständnis, dass sie das Gefühl haben, sie spricht nicht über alles. Also die erzählt nur so ein bisschen was. Und die Polizei sieht das einfach als, ja, die erzählt uns eine oberflächliche Geschichte. Aber der Hintergrund ist ein ganz anderer, denn die Verbrecher haben einen Plan dafür gehabt, wie sie Denise zum Schweigen bringen, wenn sie wieder freigelassen wird. Einer der Entführer vergewaltigt sie und filmt das Ganze und sagt ihr, wenn sie auspackt, wenn sie irgendwie öffentlich zu viel erzählt, dann wird dieses Video überall im Internet veröffentlicht und man wird auch ihrer Familie was antun. Sie hat also Angst, dass ihre intimste Privatsphäre der Welt gezeigt wird in einem Moment der Kontrolllosigkeit und der Verwundbarkeit, ja, wo ihr Grausames angetan wird und dass eventuell auch ihren Liebsten irgendwas geschieht. Und als ob das nicht noch genug wäre, wiederholt sich diese Vergewaltigung. Es gibt noch eine zweite. Der Täter sagt, das erste Video wäre nicht gut genug geworden, es muss noch ein zweites hergestellt werden und sie soll schauspielern, sie soll so tun, als ob sie Konsens zeigt, also sie soll so tun, als ob sie einverstanden ist und damit sie dann vollkommen unglaubwürdig ist, wenn das Video veröffentlicht wird, weil das dann ja so aussieht, als ob sie mitgemacht hat.
Wow, das ist mal wirklich eine ausgeklügelte Geschichte, also und ja, also ich bin gerade so in dieser Täterrichtung gedanklich am Forschen, wer dann Interesse daran hat, eine Frau so ja kaputt zu machen, so zu zerstören, ne? Also auf einmal auf der ja schon rein persönlichen Schiene mit dieser Vergewaltigung, aber dann auch in der Öffentlichkeit, also Stand jetzt würde ich mal sagen, auch wenn das Geld irgendwie mit dabei war, also dass man das irgendwie gefordert hat als Lösegeld, muss doch die Motivlage irgendwie was sehr Persönliches gewesen sein, oder?
Das wird sich tatsächlich als sehr, sehr viel banaler herausstellen, als du denkst, aber das wäre eigentlich jetzt auch erstmal so mein Gedanke, dass das sehr, sehr persönlich sein muss. Gerade auch diese Grausamkeiten, auch dieses, wie gesagt, dieses perfide Filmen von so einer schlimmen Situation und dann damit die Person zu erpressen. Denise glaubt jetzt einfach niemand, gegen sie wird ermittelt und Aaron macht ihr jetzt klar, dass sie gerade ihre ganze Zukunft aufs Spiel setzt, wenn sie einfach still akzeptiert, dass alle sie für verrückt halten und dass sie dahinter steckt quasi. Also wendet sie sich an einen Rechtsanwalt. Anders als die Polizei glaubt dieser Anwalt ihr. Sie erzählt alles, sie erzählt auch das mit den Videos, also sie erzählt wirklich die gesamte Geschichte und dieser Anwalt glaubt ihr. Und der hat auch ja einen großen Gerechtigkeitssinn und will die Täter auf gar keinen Fall damit durchkommen lassen. Und er sagt ihr, dass es nichts bringt, dass nur er ihr glaubt. Sie muss offen mit der Polizei zusammenarbeiten. Sie muss auch denen alles erzählen, auch wenn sie Angst vor den Drohungen der Entführer hat. Und er überredet sie, indem er halt sagt, pass auf, die Optionen sind halt ganz klar. Du bist offen und hast ein bisschen Angst, aber wir haben eine reelle Chance, die Täter zu ermitteln. Oder du wirst dein Leben lang für eine durchgedrehte Spinnerin gehalten, auch amerikaweit, ne? Und die Leute, die schuld an dem ganzen Scheiß sind, die rutschen irgendwie durch, die machen weiter und vielleicht passiert das noch anderen Menschen, die genauso unschuldig sind wie du. Sie willigt dann auch ein, sich medizinisch untersuchen zu lassen, damit Spuren des Missbrauchs eventuell noch feststellbar sind, was natürlich auch für so eine Frau, die frisch missbraucht wurde, glaube ich, auch ein Wahnsinnsschritt ist, ne? Dann quasi auch sich medizinisch untersuchen zu lassen und eventuell dann auch noch also auch wenn du weißt, das ist passiert, dann trotzdem den unwiderlegbaren Beweis zu haben, ist ja nochmal was anderes, ne?
Ja, und was für einen zeitlichen Abstand kommt jetzt diese Untersuchung? Ist das überhaupt noch vielversprechend? Kann man da noch was finden? Weil ich glaube, es muss ja dann doch relativ zeitnah nach dem Vorfall dann gewesen sein.
Ja, es sind wenige Tage vergangen, also es ist noch im Rahmen, wo es erfolgsversprechend ist, aber die Zeit drückt jetzt natürlich. Die Polizei, die ist allerdings erstmal gar nicht, die honoriert ihre Offenheit gar nicht, die sagen, die soll doch erstmal eine vernünftige Aussage machen und alles erzählen, bevor sie irgendwie zu irgendwelchen Ärzten geht und Untersuchungen durchführt. Also man geht da immer noch mit ihr um, als sei sie eine Täterin, ne? Das ist eine Frau, die Opfer von schlimmen Dingen geworden ist, die dann einfach von sich aus auch sagt, passt auf, ich bin bereit, über alles zu sprechen, ich öffne mich einem Mediziner und will den Nachweis erbringen Und die behandeln die immer noch, als ob sie eine Täterin ist. Das ist wirklich grausam.
Ja.
Sie muss zurück nach Vallejo, wird da von Polizisten befragt, auch relativ einseitig, die, wie gesagt, auch immer noch so keinen Hehl daraus machen, dass sie sie für einen Täter halten. Ihr Anwalt ist zwar dabei und nimmt sie in Schutz, aber sie wird da quasi sehr, sehr einseitig befragt. Sie kriegt auch nicht die Chance, mit einer Psychologin zu sprechen oder mit einer weiblichen Polizistin, sondern sie wird von männlichen Polizisten verhört. Und da gibt es auch in dieser Netflix-Doku auch so ein paar Szenen, die sind sehr, sehr unempathisch. Also die machen keinen Hehl daraus, dass sie sehr, sehr einseitig gestrickt sind, ne? Das muss man schon sagen.
Gibt es denn jetzt eine Konsequenz auf diese ganze Nummer, dass sie an die Öffentlichkeit gehen will, oder was passiert dann? Werden dann wirklich auch Videos von ihr veröffentlicht?
Erstmal nicht, nein. Es passiert später was anderes, was die Täter veröffentlichen. Das ist aber ein crazy Schritt, damit hättest du so nicht gerechnet. Die medizinischen Untersuchungen, die zeigen kleine Verletzungen am Gebärmutterhals. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für Geschlechtsverkehr und das könnte auch auf eine Vergewaltigung hindeuten. Im Polizeibericht, der von auch so einer FBI-Agentin quasi mitverfasst wurde, die auch dazugezogen wurde, steht, dass ihr Körper keine Anzeichen für nicht einvernehmlichen Sex aufweist, also dass es quasi keine missbrauchstypischen Spuren gibt. Da wird aber verschwiegen durchaus, dass es auch Missbrauchsfälle gibt, wo eben nicht so krasse Verletzungen auftreten. Also auch das ist sehr, sehr einseitig formuliert, dass es keine Spuren für einen Missbrauch gibt, aber diese Einschränkung wird halt nicht gemacht. Es kann trotzdem sein, weißt du?
Ja, okay.
Das ist, es ist,
ja, vielleicht ja, auch, wie gesagt, der paar Tage, die schon dazwischen liegen, geschuldet, ne?
Vielleicht, ja. Es gehen jetzt einige Tage ins Land. Denise und Aaron versuchen so halbwegs ein normales Leben zu führen und der Journalist Henry Lee, den wir schon mal hatten, der bei der Zeitung in San Francisco arbeitet, der sitzt an seinem Schreibtisch, das war der, der die E-Mail bekommen hat mit der Sprachmemo auch, der das dann an die Polizei weitergegeben hat. Und da bekommt er eine neue E-Mail in sein Postfach mit dem Betreff Denise Huskins, Absender Denise Huskins Kidnapping at hotmail.com.
Ach Gott, nicht wahr, ey.
Und die Mail beginnt mit: Ich spreche für die Gruppe, die Frau Huskins entführt hat. Wir sind eine Gruppe von, wie man wohl sagen würde, professionellen Dieben. Obwohl das noch lange nicht so alles ist, was wir machen und wir uns noch nicht lange als solche bezeichnen würden. Wir sind mehr als 2 und weniger als 8 Personen. Also sie leiten so kurz ein, denn auch, dass fast alle von denen Hochschulabschlüsse besitzen, auch von der Universität, an der auch der Journalist studiert hat. Also es ist sehr, sehr detailliert. So, ne? Und jetzt kommt der Teil, mit dem sicherlich keiner gerechnet hat. Die schreiben: Die Operation ist furchtbar schiefgelaufen. Nachdem wir den Sprung von Eigentumsdelikten zu dieser Tat gemacht haben, empfinden wir tiefe Reue und bedauern aufrichtig, dass wir in die Kriminalität abgerutscht sind. Insbesondere sind wir beschämt über die Auswirkungen, die dies auf das Opfer Denise hatte. In einem Fall, den man wohl als umgekehrtes Stockholm-Syndrom bezeichnen könnte, waren wir, insbesondere derjenige, der sie während der Operation festhielt, sehr beeindruckt von der Stärke, die sie zeigte, und von ihrer Persönlichkeit. Während wir uns mit ihr unterhielten, wir sind zwar Kriminelle, aber wir haben ein Gewissen. Als wir sahen, welche Auswirkungen unsere Handlungen auf jemanden hatten, hat uns das tief bewegt und dazu gebracht, unser Leben zu überdenken. Als wäre das noch nicht absurd genug, also diese ganze Sache, schreibt der Absender weiter, dass man ihr jetzt dabei helfen will, zu beweisen, dass sie wirklich entführt wurde. Und sie schreiben: Es hat uns aufgerüttelt, diese Farce, die Reaktion der Polizei auf Frau Huskins dargestellt hat, die nicht nur entführt wurde, sondern zuvor bereits Opfer mehrerer schrecklicher Verbrechen war, auf die wir nicht näher eingehen werden, weil sie uns in einem Zustand, vertraulichen Moment, als sie unter Drogen stand, anvertraut wurde. Also quasi, die hat denen unter Drogen auch erzählt, dass sie schon mal missbraucht wurde. Frau Huskins wurde eindeutig entführt, wir haben es getan, wir werden dafür unwiderlegbare Beweise vorlegen. Also die Täter wollen jetzt quasi ihr helfen, ihre Glaubwürdigkeit herzustellen. Das ist crazy, ne? Und dieser Henry Lee, der weiß auch gar nicht, was er da liest. Der denkt sich, was passiert hier?
Die reumütigen Täter, die jetzt dann doch das Gewissen gepackt hat und die jetzt aber zum Robin Hood werden wollen, irgendwie so, ne? Diese Geschichte. Aber wow, also so eine Wendung, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
Da saß ich auch ganz schön mit offenem Mund vor der Doku damals, muss ich sagen. Dieser E-Mail geht ewig weiter. Man könnte da jetzt super lange vorlesen. Die kritisieren die Polizei, die kritisieren die Medien für den Umgang mit den beiden und auch mit Aaron und bla bla bla. Und auch wie irgendwelche Idioten im Internet da reagiert haben und so weiter und so weiter. Und das schließt dann quasi mit: Wir sind Menschen, wenn auch schlechte. Wir können es nicht ertragen, zu sehen, wie zwei gute Menschen von der Polizei und den Medien in den Fleischwolf geworfen werden, obwohl Frau Huskins und Herr Quinn nur Unterstützung und Mitgefühl verdient hätten. Also es wirkt sogar fast schon nett, ne, wenn man angesichts dessen, was diese Menschen eigentlich getan haben.
Mhm.
Und dann werden so verschiedene Dateien angehangen, Fotos von Gegenständen. Und diese Fotos, diese Gegenstände, sagt die Mail, sind in Mare Island gestohlen worden. Mare Island ist gegenüber von Vallejo so eine Wohnanlage. Und der Täter sagt, Polizei und Presse sollen quasi verifizieren, dass diese Dinge wirklich in Mare Island geklaut worden sind, dass das mit anderen Taten zusammenhängt. Und dann ist da diese Kontinuität gegeben, so von wegen, wir haben früher nur Diebstähle begangen, jetzt sind wir zu Entführungssachen übergegangen. Und die Polizei kann das bestätigen.
Okay.
Die sichtet diese Fotos, die vergleicht das mit irgendwelchen Einbruchsdelikten auf Mare Island und ja, das sind alles Sachen, die da gestohlen worden sind in den letzten Monaten.
Also die beweisen quasi ihre vorherigen Taten, um zu untermauern, dass sie jetzt auch dafür zuständig waren. Und ja, jetzt müsste ja dann irgendwie die Polizei zumindest jetzt mal checken, nachdem sie ja den Aaron und dann die Janine heißt sie, ne? Verdächtigt haben, jetzt müssten sie ja vielleicht auch da mal hin und irgendwie ihre Fühler ausstrecken. Ich meine, die hatten ja offensichtlich irgendeine wilde Mailadresse da angegeben. Muss doch irgendwie zurückverfolgbar sein, oder? Also, oder waren die dann doch ein bisschen schlauer?
Ja, die waren auf jeden Fall schlauer. Also die Digitalforensiker von der Polizei, die können da gar nichts finden oder gar nichts ausrichten. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Aber die Polizei bekommt jetzt selber ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil jetzt auch an die Presse, an die Öffentlichkeit kommt, dass es diese Ex-Freundin Andrea gab von Aaron, die eine Rolle gespielt hat und die eigentlich entführt werden sollte. Und es kommt ans Licht, dass Andrea nicht nur über Aaron in diesen Fall involviert ist, sondern sie ist die neue Partnerin des leitenden Ermittlers. Und so erklärt sich dann auch, warum da einfach von vornherein Aaron und Denise einfach nicht geglaubt wurde, ne? Und so einseitig ermittelt wurde.
Also das ist ja ein Drehbuch, das könnte man sich besser auch nicht schreiben, ne?
Es gibt wirklich Wendungen und Irrungen. Ich muss dir recht geben, ne? Als ich den Fall das erste Mal gehört habe, da habe ich auch gedacht, entweder hat er sie ermordet und vertuscht das ganz, ganz kurios, oder sie ist wirklich so ein Real-Life-Gone-Girl. Ja. Ne? Damit, also mit der Theorie, weil ich habe den Film auch gesehen und mit der Theorie habe ich auch so ein bisschen geliebäugelt. Ne? Ja. Aber was hier alles passiert, ist ja absolut geisteskrank.
Aber dann ist es ja nochmal interessanter, auf diese Andrea zu gucken, weil diese Verbindungen bestehen auf der einen Seite. Und stimmte das denn jetzt auch, dass die Entführer, dass die auch eigentlich hinter der her waren?
Das wird sich am Ende als richtig rausstellen, ja.
Ah, okay. Wow.
Aber jetzt ist erstmal so eine Situation, der San Francisco Chronicle veröffentlicht also diese E-Mail der Täter. Man klärt ab, okay, diese Diebstähle auf Mare Island hat es gegeben. Diese Dinge sind auch von denen geklaut worden. Das scheinen wirklich Leute zu sein, die da irgendein Insiderwissen haben. Die Ermittlungen waren vielleicht ein bisschen schlampig, weil der leitende Beamte emotional involviert ist, auch so ein bisschen in die ganze Sache und so. Auch in der Öffentlichkeit kommt jetzt langsam an, okay, Denise und ihr Freund, die sind unschuldig. Aber es gibt eine Sackgasse, also es gibt keinen Ansatzpunkt, wo man jetzt finden könnte, wer war es denn jetzt, ne? Was ist da jetzt passiert, so. Und die Ermittlungen, die dümpeln so vor sich hin, aber erstmal wenig erfolgversprechend. Bis 3 Monate später jemand zuschlägt, den wir hier im Podcast immer wieder mal ganz gerne begrüßen. Kommissar Zufall, nämlich der hier.
Ja, der Bekannte.
Ja, der Bekannte. Und der hier wirklich eine riesige Rolle in der Klärung dieses Falles spielt.
Okay, also wenn ich jetzt schon mal mutmaßen müsste, würde ich sagen, dass die sich wieder auf ihr ursprüngliches Geschäft bezogen haben, diese Bande, die offensichtlich diesen Ausflug in die Entführungs- und Vergewaltigungsszene dann doch nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten und jetzt in einem billigen Diebstahl gepackt wurden.
Ja, die sind ihrem zweiten Steckenpferd treu geblieben. Es klingelt bei der Polizei, mitten in der Nacht geht ein Notruf bei der Polizei ein in einem Ort namens Dublin, circa 65 Kilometer entfernt von Vallejo. Und da ist eine aufgeregte Frau am Telefon. Sie berichtet, dass sie sich im Badezimmer verschanzt hat, um den Notruf zu rufen. Sie wurde durch einen Laserpointer geweckt, der ihr nachts ins Gesicht gehalten wurde. Jemand ist da eingebrochen. Sie hat einen Strom, Schocker gehört, dieses knisterige Geräusch. Mhm. Jemand hat sie und ihren Ehemann angewiesen, sich auf den Bauch zu legen, um sie zu fesseln. Der Ehemann hatte aber offensichtlich keinen Bock, sich von irgendwelchen Einbrechern fesseln zu lassen, denn der hatte Angst um seine Frau und um die 22 Jahre alte Tochter und hat sich also, statt sich fesseln zu lassen und zu kooperieren, auf den Einbrecher gestürzt und kämpft jetzt gerade mit dem, während die Frau im Badezimmer den Notruf wählt.
Oh, ja.
Polizei beeilt sich, ist dann auch schnell vor Ort und als die eintreffen, finden sie den Vater zwar blutverschmiert, aber siegreich immerhin und auch jetzt nicht so schwer verletzt, dass er irgendwie lebensbedrohlich verletzt ist. Die Tochter ist in Sicherheit, die Frau noch immer im Badezimmer eingesperrt, allen geht's gut. Er, wie gesagt, ist relativ leicht verletzt, konnte den Einbrecher in die Flucht schlagen. Der ist aber über alle Berge, offensichtlich durch die Hintertür abgehauen. Der Vater hat aber etwas im Haus gefunden, was dem Täter zugeordnet werden kann, nämlich hat der sein Handy dort verloren.
Ah, okay. Und das war jetzt nicht so ein Wegwerf-Handy?
Nee, das war ein normales Handy und die Polizei kann schnell rausfinden, auf wen diese Handynummer registriert ist. Und es ist eine zweite Nummer beim Provider hinterlegt, also eine zweite Telefonnummer, so nach dem Motto, wenn das verloren geht, bitte hier melden. Und die Polizei ruft an und sie haben eine alte Frau am Telefon. Und die erzählen jetzt natürlich nicht, wir haben das Handy jetzt hier in Verbindung mit einem Gewaltverbrechen, sondern die sagen, ja, wir haben hier ein Handy gefunden, wissen Sie vielleicht, wem das gehört? Wir möchten das gerne dem Besitzer zukommen lassen. Und diese alte Dame sagt, ja, das gehört meinem Sohn Matthew. Die Polizei checkt diesen Matthew Miller direkt ab und ist erstmal so ein bisschen enttäuscht. Der passt nicht so richtig in das Bild, was man hat von so jemandem, der irgendwo einbricht und Leute vergewaltigen will. Ehemaliger US Marine und dann Jurastudent in Harvard, also jemand eigentlich so nach außen mit einem ganz guten Lebenslauf.
Aber wird ja zu diesem Brief passen, die Entführer da abgesetzt hatten, ne?
Ja, und wenn man ein bisschen tiefer blickt, dann sieht man, dass der immer wieder mal verdächtig war in diversen Sexualstraftaten, aber niemals verurteilt werden konnte. Mhm. Also geht man jetzt davon aus, dass dieser Matthew Miller halt immer Glück hatte und jetzt hier offensichtlich wahrscheinlich die Tochter irgendwie entführen wollte, sein Handy verloren hat. Und die alte Frau erzählt weiter, ja, Sie können meinem Sohn das Handy zurückgeben, der macht gerade Urlaub in unserem Wochenendhaus am Lake Tahoe. Du erinnerst dich, von da kam damals der Entführungsanruf bei Denise Huskins.
Ja.
Diesen Zusammenhang stellt die Polizei aber noch nicht her, muss man sagen. Sind für die jetzt isolierte Fälle, auch wenn das der Modus operandi halt der gleiche ist, ne?
Ja, aber jetzt ist es natürlich auch so, dass ich denke, okay, wir hatten jetzt hier einen und diejenigen, die da überfallen wurden, die haben auch jetzt nur von einer Person gesprochen. Also da ist ja nichts mit mehr als 2 und weniger als 8 oder wie auch immer das war. Also vielleicht auch da in dem Brief Verschleierungstaktik, dass offensichtlich das ein mieser Einzeltäter ist.
Ja, davon kann man ausgehen, da komme ich gleich zu. Weiß man nicht hundertprozentig, ist möglich, dass er Teil einer großen Bande war, aber es ist wahrscheinlicher, dass er ein Einzeltäter war und einfach nur sich diesen Anschein der Bande geben wollte, weil das natürlich auch mächtiger wirkt, ne, als so ein Einzeltäter. Die Polizei, die fährt jetzt da zu diesem Haus am Lake Tahoe, die finden Matthew, die finden Klebeband und Kabelbinder.
Rotes Klebeband?
Das dann später, richtig, das dann später sich herausstellt als das gleiche, das man in Aarons Haus verwendet hat. Man findet Soft-Air-Pistolen, die mit Laserpointern und Taschenlampen ausgestattet sind, also quasi auch genau wie in Dublin und aber auch wie bei Aaron im Haus. Man findet auch diesen Elektroschocker und die Hütte, die ist seltsam präpariert, also Fenster und Türen sind so abgeklebt und verbarrikadiert, so als ob das so ein bisschen schalldicht gemacht wurde. Und man findet Spritzen und starke Schlafmittel, also es ist auf jeden Fall klar, dass das nicht einfach nur ein Ferienhäuschen ist. Um die Ecke des Hauses steht ein als gestohlen gemeldeter PKW und ein Polizist öffnet den Kofferraum und bekommt erstmal den Schreck seines Lebens, denn er denkt, da liegt ein menschlicher Torso im Kofferraum. Es ist aber eine aufblasbare Gummipuppe mit einem Gesicht, die auch angezogen ist und man vermutet, dass Matthew die immer wieder so im Auto benutzt hat und auch in der Hütte eben so im Zwielicht, um damit zu sprechen und so zu simulieren, dass er zu zweit mindestens ist, weißt du?
Ah ja, okay.
Ja, zudem befindet sich im Kofferraum eine Schwimmbrille mit abgeklebten Gläsern und an einem dieser Klebebänder, die für die Gläser benutzt worden sind, da ist ein einzelnes blondes Haar. Das fällt einer jungen Polizistin auf, einer jungen Polizeianwärterin und die weist darauf hin, dass da dieses Haar ist, das bitte untersucht werden soll. Stellt sich natürlich als das Haar von Denise später raus. Und der Besitzer des Autos, das er dann wiederbekommt, dieses geklaute Autos, der lebt in Mare Island und der wiederum ist auch so ein bisschen True Crime-Fan.
Ja.
Und der weist die Polizei darauf hin, dass es dort bis kurz vor der Entführung bei Denise den sogenannten Mare Island Creeper gab, der Studentinnen belästigt und gestalkt hat, Frauen durch Fenster fotografiert, Wäsche von denen geklaut, auch versucht hat, die zu vergewaltigen. Und eines Tages war der Partner von einer Frau zu Hause und hat den quasi auf frischer Tat ertappt und man hat den Spieß umgedreht und ist dann diesem Mare Island Creeper gefolgt bis nach Hause und wollte ihn exposen. Und das war eben dieser Matthew Miller, der dann nach Hause ins Haus seiner Mutter zurückgeflüchtet ist. Man hat ihn auch angezeigt wegen dieses Stalkings und dieser Spanner-Geschichten. Das hat die Polizei aber fallen gelassen. Der ist dann niemals verurteilt worden. Also hätte man da schon damals reagiert, dann wäre diese ganze Entführungsgeschichte wahrscheinlich unterlassen worden oder gar nicht zustande gekommen. Ne? Also dieser Mare Island Creeper ist Matthew Miller, der dann diese Entführung begangen hat.
Wenn wir jetzt da von dem missglückten Versuch ausgehen, wo offensichtlich da der Pech hatte, dass er da an den Falschen geraten ist, und dann der Geschichte mit Denise, da mache ich mir natürlich jetzt erstmal einen Kopf, ob dass es da noch mehr gegeben hat. Also gerade wenn der vorher schon da rumgecreept ist, wie auch immer, dann hat er ja irgendwie seinen Modus da verändert und hat die Frauen entführt. Gibt es denn da Zeichen dafür, dass da mehr Frauen entführt worden sind? Und vielleicht ist da ja auch einfach Lösegeld geflossen oder im schlimmsten Falle ist da vielleicht auch eine Frau bei umgekommen? Weiß man sowas?
Es gibt Fälle, die überprüft werden. Es gibt auch welche, wo man es nicht so ganz ausschließen kann, aber er selber sagt nichts. Also er gesteht auch eine weitere Entführung, er gesteht Einbrüche und versuchte Vergewaltigungen, aber eben nur eine weitere Entführung, ne? Also es gibt da so ein paar, wo man der Meinung ist, das würde passen, so vom Zeitfenster, vom Ort des Geschehens her. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, die du genannt hast, dass Opfer sich vielleicht aus Scham oder aus Angst nicht gemeldet haben, ne? Gerade mit dieser Vorgehensweise. Der ist auch wirklich unheimlich perfide vorgegangen. Man hat in der Hütte dann Tonaufnahmen gefunden. Also der hatte überall in dieser Ferienhütte hatte der so kleine Boxen versteckt. Und dann gab es Tonaufnahmen von so flüsternden Stimmen, dass die Opfer das Gefühl hatten, dass da mehrere Leute wirklich sind. Weißt du?
Scheiße.
Also der hat das wirklich richtig ekelhaft gut durchdacht, muss man sagen.
Ja, krasse Inszenierung. Das habe ich mir am Anfang direkt auch gedacht mit den Kopfhörern auf dem Ohr, wo dann die Anweisungen da eingesprochen waren. Das ist ja wirklich, sehr, die Grausamkeit, die ist sehr durchdacht.
Die ist sehr, sehr durchdacht, ja.
Ja.
Und es ist eben so, ja, wie gesagt, auch so frustrierend mal wieder, ne, dass dann da dieser Sache nicht nachgegangen wurde, diesem Mare Island Creeper, der ja auch quasi von den Leuten geoutet wurde, die wussten, die haben gesagt, das ist Matthew Miller, wir haben den erwischt, der ist da zu seiner Mutter gelaufen, hat sich dann da versteckt so, und die Polizei denkt sich einfach so, ja gut, der hat nackte Frauen fotografiert und Wäsche geklaut, das ist uns zu läppsch, was ja, das ist so frustrierend, dass man ihn da eigentlich schon hätte erwischen können. Ne?
Ja, weil es ja immer diese Zeichen bei den Sexualstraftätern gibt, die ja meistens nicht direkt mit dem Maximum anfangen, sondern sich da irgendwie so langsam rantasten und dann so weiter eskalieren. Ne? Deswegen echt schlimm, dass man das nicht irgendwie vorher schon vernünftig erkannt hat und ihn vielleicht da schon zur Rechenschaft gezogen hat. Ich habe trotzdem immer noch so viele Fragen, auch was sollte jetzt das jetzt mit dem Klebeband? War das wirklich diese Masche, den quasi in den Räumen zu behalten? Also hatte das wirklich diese Funktion?
Das hatte vor allem die Funktion, einfach zu suggerieren, dass die Entführer einfach die Kontrolle haben. Weißt du? Das sollte einfach so eine Machtlosigkeit des Überfallenen suggerieren. Auch dieses, wir beobachten dich, du kannst machen, was du willst. Wir sind überall, wir kriegen alles mit.
Und warum jetzt ausgerechnet Denise?
Ja, das weiß man nicht. Es sieht so aus, dass der wirklich versucht hat, diese Andrea zu entführen. Also, dass der wirklich sich darauf eingestellt hatte. Der wusste auch gut über die Bescheid. Also, der scheint sich diese Entführung langfristig überlegt zu haben und auch sie als Opfer langfristig ausgespäht zu haben. Und ist dann einfach opportunistisch umgeschwenkt, als halt einfach nur Denise im Haus war. Ne?
Okay. Ach, krass, ey. Wow. Und dann ist er im Endeffekt verurteilt worden wegen der Vergewaltigung an Denise und der versuchten Entführung in der zweiten Angelegenheit.
Ja, Entführung Einbrüche, Vergewaltigung, hat dann eine für US-Verhältnisse, wie ich finde, relativ überschaubare Kombistrafe von 40 Jahren ergeben. Da kennt man ja ganz andere Urteile aus den Vereinigten Staaten.
Ja, gerne mal so 250 Jahre oder so.
Aber gut, 40 Jahre US-Gefängnis sind kein Zuckerschlecken und der war, glaube ich, auch schon so Mitte 30. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal irgendwie Spaß am Leben in Freiheit hat, ist auch relativ gering, ne? Muss man halt auch sagen.
Ja. Aber kann auf jeden Fall schon ein langes Leben hinter Gittern werden. Ich habe jetzt, war es heute oder gestern, von dem Mann gelesen, der jetzt über 80 Jahre im Gefängnis war. Also der ist knapp über 100 geworden und hat in den Mitte 40er Jahren ist er wegen Beihilfe zum Mordes, glaube ich, irgendwie verurteilt worden. Ich habe den Namen aber jetzt nicht parat, aber irgendwie über 100, also der älteste Gefangene in den USA.
Ja, crazy. Ja, es gibt ja auch in Deutschland so eine Handvoll Leute, da gab es auch mal so einen Bericht drüber beim RBB, glaube ich, oder so. Da ging es um Sicherheitsverwahrte, also Leute, die wirklich niemals rausgelassen werden. Und da, speziell in, das war in Moabit in Berlin im Gefängnis und das waren, glaube ich, so 16 Leute, die da sitzen, die einfach wissen, dass sie nie wieder das Licht des Tages in Freiheit genießen können, quasi. Mhm. Ne? Das ist schon ein crazy Gedanke, wenn du dir überlegst, so, und das waren dann auch Leute, die auch schon ja teilweise mehr als die Hälfte ihres Lebens ohnehin schon im Gefängnis verbracht haben, ne? Und die dann also unter Umständen oder unterm Strich mehr Gefangenschaft kennen als Freiheit, was halt auch ein crazy Gedanke ist, ne? Und ich weiß, es wird immer so lapidar dahergesagt, Gefängnis in Deutschland ist ja quasi Wellnessurlaub im Vergleich zu anderen Gefängnissen und das stimmt im Vergleich zu anderen Ländern natürlich auch, aber es ist halt immer noch Entzug von Freiheit und eigenem Willen, ne? Du kannst dich da auch nur in bestimmten Maßen irgendwie einrichten und ausleben und zu Hause fühlen und du bist halt immer mit fremden Regeln konfrontiert, mit Menschen, auf die du keinen Einfluss hast und du hast halt einfach keine Freiheit zu tun und zu lassen, was du möchtest. So.
Ah, du bist einfach eingesperrt. Punkt. Und ich weiß, im Vergleich zu den USA, wo ja auch hin und wieder noch Todesstrafe vollstreckt wird, ich frage mich, ob das, wenn man sich in so eine Rolle begibt eines Straftäters, ob das vielleicht besser ist zu wissen, okay, ich werde in den nächsten 10 Jahren mal hingerichtet oder ich weiß, okay, solange wie ich lebe, bin ich eingesperrt. Ich glaube, das macht für die Psyche ganz schön was.
Das macht, glaube ich, wirklich was, ja. Ich glaube, der Mensch, der zieht unheimlich viel aus Hoffnung in verschiedensten Lebenslagen, ne? Also in schlimmen Lebenslagen. Und Hoffnung kann natürlich auch die Hoffnung auf Freiheit sein. Wenn du im Gefängnis sitzt, dann erträgst du vielleicht auch schlechte Haftbedingungen, wenn du denkst, irgendwann wirst du wieder rauskommen. Und wenn du einfach weißt, das wird nicht passieren und dir das fehlt, das ist schon schlimm. Also ich glaube auch, dass manche Menschen nicht mehr rauskommen sollten, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Justiz, die Gesellschaft vor manchen Menschen zu schützen, nachhaltig zu schützen, indem man die einfach wirklich nicht rauslässt. Vor allem, wenn die dann auch mehrfach schon die Chance hatten, teilweise vielleicht sich in Freiheit zu beweisen und das niemals genutzt haben. Es ist trotzdem grausam. Also man kann ja, auch wenn man es richtig findet, mit diesen Menschen trotzdem mitfühlen.
Ja, und 40 Jahre hatte jetzt unser, wie ist er, Smith? War das richtig?
Miller.
Miller Smith, Matthews.
Ja, ist alles das Gleiche.
Ja, 40 Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, als er jetzt eingefahren ist, aber der wird ja sehr wahrscheinlich auch nochmal rauskommen, ne?
Ja, der war Mitte 30, meine ich, also der wird dann mit Mitte, Ende 70 wahrscheinlich rauskommen, das ist möglich, ja. Aber dann ist natürlich gerade jetzt, ne, wo gesellschaftliche Entwicklung auch sehr, sehr schnell geht, dann kommst du irgendwann in 40 Jahren, das ist dann 2057, kommst du dann als alter Mann in eine Gesellschaft, mit der du gar nichts mehr am Hut hast, ne? Das ist natürlich auch, weiß ich nicht, da kannst du auch genauso gut drin bleiben.
Ja, und wenn wir hoffen, dass er dann so tatrig ist, dass er nicht auf Ideen kommt, sowas wie da 2015 nochmal so durchzuziehen, ne?
Ja, genau. Ich hatte mal von einem Dozenten zu Uni-Zeiten das Angebot, oder der hat mir nahegelegt, ich soll doch ins Gefängnis gehen und einen Erfahrungsbericht darüber schreiben, weil der eine Hausarbeit von mir haben wollte. Das war, glaube ich, das unseriöseste Angebot, was ich jemals bekommen habe. Und zwar hat dieser Dozent mir viele, viele lustige Auslandspraktika und Jobs klargemacht. Und ich war 2008 mit dem in Bahrain und Saudi-Arabien. Da gab es so sozialwissenschaftliche Studien, die sind zu dem Zeitpunkt so in der Form noch nicht geführt worden. Da ging es um soziale Mobilität auch in Bahrain und Saudi-Arabien für Muslime und Nicht-Muslime, für Migranten und was weiß ich was. Ne? Das war unter der Schirmherrschaft von der deutschen Botschaft und damals auch Armin Laschet, der war damals irgendwie Minister für Entwicklung und Zusammenarbeit, bevor er dann irgendwann gescheiterter Kanzlerkandidat war.
Hat einmal zu viel gelacht.
Und auf jeden Fall hat besagter Dozent mir dann nahegelegt, wenn mir an irgendeiner guten Note in der Hausarbeit meiner Wahl gelegen wäre, dann sollte ich versuchen, in Bahrain mich daneben zu benehmen, in Abschiebehaft zu kommen und dann meine Erfahrung aus der Abschiebehaft niederschreiben.
Das hast du hoffentlich nicht gemacht.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Oh Gott. Dieser Typ ist, also ich weiß nicht, das ist der unseriöseste Dozent, den ich jemals hatte. Der hat mir auch in Burkina Faso, ähnlich unseriöses Land, da haben wir Fußball mit Einheimischen gespielt und er ist gefoult worden und hatte daraufhin einen Knochenbruch, was natürlich scheiße ist, ne, weil du willst in Burkina Faso nicht im Krankenhaus behandelt werden. Und er hat mir dann angeboten, dass ich den Verursacher in irgendeiner dunklen Straße verprügeln soll und dafür dann eine Eins in der nächsten Hausarbeit bekomme. Das ist einfach ein geiler Typ.
Ja. Ah, ich will nach der Aufnahme will ich den Namen noch haben. Wir haben ja an derselben Uni studiert.
Du könntest den kennen, das stimmt, ja.
Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber was ich jetzt noch wissen wollte, haben sich denn Denise und ihr Partner Aaron auch wieder irgendwie halbwegs erholt? Hat man in der Serie noch irgendwie mitbekommen, wie das Leben jetzt so ist?
Ja, die haben sich erholt. Die sind nach wie vor ein Paar, die sind dadurch natürlich sehr, sehr stark zusammengewachsen. Die leiden natürlich unter den Traumata, auch gerade unter der öffentlichen Vorverurteilung, aber die haben das aufgearbeitet und die sind nach wie vor zusammen. Ja.
Schön, zumindest das.
Ich glaube, es gibt sogar Nachwuchs. Also ich glaube, man hat sogar dann so die Family voll gemacht. Ja.
Ach ja, sehr gut. Ja, zumindest was das angeht, in diesem Fall mal keine Leiche.
Ja, einer der wenigen Fälle, die wir hatten, ohne Leiche, aber trotzdem einfach einer, der aufgrund seiner ja wirklich ungewöhnlichen Vorgehensweise und einfach wie abstrus der ist, sich einfach zu erzählen lohnt, finde ich.
Du kannst es ruhig so nennen, wie es ist. Es ist ein Mindfuck.
Ja, das ist es wirklich. Das ist einer der schrägsten Fälle, glaube ich, die ich jemals hier vorgestellt habe, ehrlich gesagt.
Ja, und ich werde mir definitiv die Serie jetzt mal noch angucken.
Mach das. Ich glaube, An American Nightmare heißt. Die sind drei Teile auf jeden Fall. Und empfehle ich auch jedem, der jetzt zugehört hat, weil man da natürlich einfach ein umfassendes Bild bekommt. Ne? Kriegt man Gesichter zu den Menschen und auch zu den Schauplätzen, einfach alles plastischer dargestellt. Natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, Einblicke in deren Gedanken und Emotionen. Das ist natürlich jetzt alles viel, viel tiefgründiger, als ich es hier in so einer kurzen Podcast-Folge darstellen kann.
Ja, und man hat ja auch immer so einen Blickwinkel, den einen besonders irgendwie interessiert oder sagen wir mal so die Storyline, die man erzählen will. Ich habe mir auch nach unserem Open-Air-Kino-Auftritt, wo es ja um Fritz Hamann ging, habe ich mir noch so ein paar andere Sachen angeguckt, wo dann auch nochmal, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Rolle der hatte, dieser Gerichtsbeobachter, der da mit drin war, der da auch ganz viel aufgearbeitet hat und ganz viel überhaupt aus dem Prozess noch niedergeschrieben hat, da hatte, glaube ich, Zeitverbrechen auch noch so ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Und so puzzelt sich dann natürlich auch in so Fällen immer ein bisschen mehr zusammen, wenn man so ein paar mehr Blickwinkel hat, ne?
Ja, klar. Das ist natürlich auch manchmal dann schwierig in der Recherche, wenn ich dann überlege, wie ich eine Folge oder auch einen Live-Auftritt aufbaue. Dann fällt immer was unter den Tisch, ne? Weil man ja das irgendwie zeitlich einpacken muss, ne? Und Zeitverbrechen habe ich natürlich auch gehört, damals mich dann aber entschieden, quasi, dass ich das einfach jetzt, ja, mich quasi auf Fritz und Hans Kranz konzentriere, so gut es geht, und jetzt nicht um diese Betrachtung von außen dann im Gerichtsprozess, weil das einfach zu überbordend geworden wäre.
Hm. Ja, aber es ist spannend, also wo dann so der Fokus liegt, das ist, gibt dann so ein Gesamtbild irgendwoher, und ist immer schön, wenn sich viele Leute so mit einer Sache beschäftigen, ne?
Ja, was auch schön ist, dass du heute wieder Gast warst und auch neulich auf der Bühne, denn das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Du warst ja schon mal als Bühnengast eingeplant. Ich weiß gar nicht, ob du da darüber sprechen möchtest, weil wir nämlich schon mal gefragt worden sind. Ich bin schon von einigen Leuten gefragt worden, woran es denn lag, dass du damals nicht Daniel im Theater vertreten hast, wo dann Steffen noch eingesprungen ist. Und das war ja auch eine wilde Geschichte, aber ich weiß gar nicht, ich will das nicht für dich entscheiden, ob du das erzählen möchtest.
Ja, das kann ich ruhig erzählen. Also wenn du mich fragst, also es ist, ich habe da ja auch schon öffentlich drüber gesprochen. Es gab einen Zeitungsartikel und bla. Und machen wir uns nichts vor, liegt halt auch daran, dass mein Name irgendwie ab und an durchs Radio klingt und ich da zu hören bin. Und das wäre jetzt im Normalfall nicht so gewesen, aber ich war halt einfach krank. Ne? Also ist jetzt Gott sei Dank jetzt nichts irgendwie was gewesen, was mir jetzt noch nachhängt, aber das war eine neurologische Erkrankung. Dann war ich 5 Wochen im Krankenhaus, 5 Wochen in Reha und dann nochmal 5 Wochen zu Hause krank. War halt echt eine scheiß Zeit. Ne? Also das wünsche ich keinem und dementsprechend bin ich auch froh, wieder vollkommen fit zu sein. Aber ja, so eine Zeit macht auf jeden Fall demütig, kann ich sagen.
Ja, das ist total crazy. Ich weiß noch, wie du mir Bescheid gesagt hast, dass du den Auftritt nicht schaffst wegen dieser Erkrankung. Und ich habe mir da gar nichts so schlimm drunter vorstellen können. Ich dachte, okay, du bist ein bisschen ausgenockt und dann geht's. Und dann hatten wir so eine Woche oder zwei miteinander gesprochen und du hast mir dann erzählt, dass du erstmal gerade das Gehen wieder lernen musst. Und ich dachte mir so, Alter, was ist passiert? Ne?
Ja, ja.
Das hat mich auch so richtig geschockt, wie so ein gesunder, junger Mensch wie du von einem Moment auf den anderen dann so in so eine Situation gerissen wird, wo der quasi erstmal für ein paar Wochen hilflos ist, ne?
Ja, aber das sind ja auch so Sachen, wo man auch nicht mit rechnet, ne? Also fing damit an, dass ich nicht mehr pinkeln konnte und irgendwie auch so verschwommen gesehen habe und dann waren das schon so die Zeichen, okay, das könnte jetzt irgendwas Neurologisches sein, dann direkt ins Krankenhaus. Und dann nennt sich das Myelitis. Also das waren mehrere Stellen im Rückenmark, die entzündet waren und dadurch halt Nerven geschädigt und ich konnte mich nicht mehr wirklich bewegen, dementsprechend dann auch Muskulatur abgebaut und dann nach viel Sucherei und dem Körper mit allem möglichen Kram beballern hat dann halt das gute alte Cortison geholfen. Und dann ging es halt bergauf, ne? Aber was halt so eine Krippe irgendwie machen kann, also was daraus entstehen kann, das habe ich bis dato auch nicht gewusst.
Ja, und das ist immer so eine Sache, ne? Man nimmt, also Krippe nimmt man so auf die leichte Schulter, kuriert man auch nicht richtig aus und dann hat man immer im Kopf, okay, kann man verschleppen, aber ist ja auch irgendwie so nebulös, was das dann für Folgen haben könnte, ne? Und dann hat man da dich als warnendes Beispiel. Das ist, hat mich auch wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich ja auch immer so durch die Gegend gehe so und denke, ich bin quasi aus Stahl, so mir kann keine Krankheit irgendwas, ne? Zum Arzt gehen tue ich sowieso nicht, ne? Also vollkommener Unsinn. Ja, krass.
Ja, aber auch so diese Geschichten wie einfach dann so Hilfe annehmen und das war für mich auch unglaublich schwer, so in der Zeit. Das musste ich wirklich, wirklich krass lernen, weil ich da so ähnlich gestrickt bin und aber alles in allem echt auch durch diese Zeit viel Dankbarkeit und jetzt einfach, dass es so gut ist, wie es ist. Es ist manchmal jetzt schon nach nicht mal einem halben Jahr schon wieder so, dass man viele Dinge einfach ausblendet und dann sich denkt, ja, es ist ja alles so selbstverständlich. Aber trotzdem ist es manchmal ganz gut, wenn man sich denkt, boah, letztes Jahr um die und die Zeit, da war es noch richtig beschissen. Ja.
Ja.
Das ist dann schon ganz gut.
Ja, und Krisenzeiten haben ja auch immer so den Vorteil, das hatte ich nach meinem kleinen psychischen Zusammenbruch auch, die zeigen einem halt auch immer auf wen man sich verlassen kann, wer da ist und wer nicht da ist, ne?
Ja.
Und das sind dann Informationen, mit denen kann man halt umgehen, wie man möchte. Ich meine, ich glaube auch so in Krisensituationen sind manchmal Leute auch nicht da, weil die einfach mit der Situation überfordert sind, ne? Also vielleicht auch in deinem Umfeld könnte ich mir vorstellen, es ist auch so gewesen, dass Leute vielleicht jetzt nicht den Support gezeigt haben, weil die erstmal gar nicht fassen konnten, was da überhaupt mit dir los ist, ne? Aber man kann danach vielleicht manche persönliche Beziehungen so ein bisschen besser einschätzen, als man es vorher konnte.
Ja, und manchmal auch von Leuten, wo man das gar nicht so erwartet hätte, die dann irgendwie auf einmal dann da sind und nachfragen. Und alles in allem auf jeden Fall öffnet einem das schon die Augen. Und man ist auch einfach dankbar. Also gerade auch, was ich so von Familie erfahren habe und von meiner Freundin. Und das ist schon Gold wert, wenn man weiß, okay, alles klar, wenn hier die Hütte brennt und dann sind die da, ne? Das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Und das habe ich dann schon gespürt in der Zeit.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, ne? Da erlebt man unter Umständen auch Partnerschaften nochmal ganz anders, ne? Und das sind ja dann so Momente, ich meine, Worte sind Schall und Rauch, Papier ist geduldig, Menschen können einem immer viel schöne Dinge sagen und was weiß ich was, ne? Aber wenn du dann sowas durchgemacht hast oder so, was weiß ich was, dann siehst du, jo, da steckt was hinter, diese Person meint, was sie sagt. Und das ist dann immer schön, wenn man dann weiß, man hat so eine Person gefunden, ne?
Das ist auf jeden Fall so. Und da haben wir dann scherzhaft, ich glaube, den ersten Urlaub, den wir danach gemacht haben, waren wir an der Ostsee. Und da habe ich sie dann dazu verleitet, eine sehr lange Fahrradtour zu machen, die dann 80 Kilometer mit einem normalen Fahrrad war. Da meinte ich, ach, wir sind doch vorher schon durch die Hölle gegangen, kann doch gar nicht so schlimm sein. Aber ja, es war wild, 80 Kilometer. Dann lief die Träne in die Wange runter.
80 Kilometer wäre ich nicht mit dir gefahren, auf gar keinen Fall.
Ja, mit Gegenwind und allem. Ja.
Ekelhaft.
Ja, das war auch ein bisschen fies. Das war die männliche Überschätzung, ach, das schaffen wir schon, das ist doch gar nicht so weit, dies, das, ne? Ja.
Und dann natürlich so vor der Herzensdame auch keine Schwäche zeigen. So.
Also ich hab schon ein paar Mal gesagt, wir können jetzt auch umdrehen, aber ich glaube, sie hat es mir zuliebe dann auch durchgezogen und dann fuhr auch kein Bus mehr und was weiß ich. Ja, das sind dann so die Geschichten.
Ja. Aber es ist so, dass man dann natürlich ungern Schwäche zeigt. Ich weiß noch, meine erste Tätowierung war so ein, mein Rücken ist so halb voll und das war das allererste und der Rücken ist keine gute Stelle zum Anfang, das ist recht schmerzhaft, ne? Und der Tätowierer kurz vor dem Anfang fragt er mich, ja, hier ist eine Kundin, die überlegt, ob die sich auch tätowieren lässt und die will mal gucken, wie das so gemacht wird und ob das wehtut, kann die zugucken? Und ich so, ja klar, kann die zugucken, ne? Und wusste halt selber nicht, was auf mich zukommt. Und dann lag ich da auf dieser scheiß Liege und dann sitzt sie so neben mir und war halt auch so, wie soll ich sagen, mir wohlgefallend, sag ich mal. Da wollte ich jetzt nicht rumheulen, ne? Und sie guckt so und er fängt an und es hat so weh getan und ich habe immer so nach zur Seite geguckt, so ja, so easy, ne?
Das ist
und immer wenn sie halt, und immer wenn sie halt irgendwie draußen war, so kurz eine Träne weggedrückt. Und so. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ach ja.
Da ist man schon mal cool.
Da tut man sich schwer mit zugeben, dass man irgendwelche Dinge vielleicht falsch eingeschätzt hat.
Naja. Ja.
Naja, ich bin gespannt übrigens, wie so die Community diesen Fall einschätzt, was da so für Gedanken aufkommen. Haut die bitte bei Insta in die Kommentare, eure Reaktionen und Gedanken zu dem Fall. Hättet ihr mit diesem Ende gerechnet? Hättet ihr eher auch gedacht, dass es so eine Gone Girl-Geschichte ist oder dass Aaron seine Freundin einfach abgemurkst hat? Kanntet ihr den Fall? Und alles, was euch so einfällt, schreibt das gerne in die Kommentare, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, mach das mal. Guter Call to Action, sagt man doch, ne?
Ja, Call to Action muss ja sein, wir müssen ja hier die Insta-Community anleiten. Folgt uns, liked alles, was euch vor die Finger kommt, seid aktiv, dass wir irgendwie Leuten vorgeschlagen werden, die uns nicht kennen. Und ab heute ist der erste YouTube-Exclusive-Content für Kanalmitglieder verfügbar. Da könnt ihr für, ich glaube, 1,49 im Monat Mitglied werden und dann bekommt ihr exklusiven Content. Ist eigentlich auch ganz cool, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr ein bisschen Zusatzkram haben wollt, dann macht das mal. Es kam die Frage auf, ob wir dann so Sachen machen wie eine Folge zweiteilen und den ersten Teil kostenlos bei Spotify raushauen und den zweiten Teil dann quasi kostenpflichtig bei YouTube. So einen Scheiß werden wir auf gar keinen Fall machen. Das sind auf jeden Fall abgeschlossene Fälle. Also so krasse Geldmelktechniken, die wird es bei uns nicht geben. Das ist einfach Zusatzcontent und wer da Bock drauf hat, gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Wer sich das sparen möchte, auch cool. Es wird weiter regelmäßigen Content geben und es wird, wie gesagt, nicht diese Beschissnummern geben, dass wir das irgendwie teilen.
Und nicht vergessen, mit dem Code Blutrausch sparst du 10% auf deine Bestellung bei Holy.
Und das noch obendrauf, ja.
Ich dachte, so ein bisschen Werbung könnte man da noch machen, ne?
Das, ja, ich finde das total freundlich, dass du mir das abnimmst, ja.
Ja, vielleicht habe ich diesen Code auch schon mal benutzt, wer weiß das so genau.
Das, wenn du mir sagst, was du gekauft hast, dann kann ich das in den Bestellungen sogar nachvollziehen. Nein, egal.
Ich hatte die tolle Probierbox. Ich hatte das vorher, habe das vorher nie benutzt, aber da gab es so Papierpakete, Probierpakete.
Ich muss auch sagen, wir machen da wirklich Werbung für, weil wir davon überzeugt sind. Mir hat jetzt ein User geschrieben oder ein Instagram-Follower, dass er es getestet hat. Es war nicht seins, er bleibt beim weißen Monster. Ist okay, jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Aber die meisten Leute, die wir so dahin gebracht haben über die Community, die haben dann auch geschrieben, so ey, voll geil, richtig cool, ne? Also das würden wir zum Beispiel auch niemals machen, dass wir irgendwas bewerben, wo wir nicht hinterstehen. Es gibt beispielsweise so eine Unterwäschemarke, die damit wirbt, dass sie quasi unkaputtbar ist und ich habe das die gegenteiligen Erfahrungen gemacht,
ja,
die würde ich
auch
niemals bewerben.
Fangen mit S an und hör mit Nox auf, ne?
Ohne Scheiß, ne? Und ich hab die gekauft, weil ich dachte, okay, cool, langlebig, die ging schneller kaputt als alles andere, was ich jemals hatte.
Jo, so. Definitiv.
Deswegen, Daniel meinte neulich, ja, lass die mal anschreiben, das wären doch coole Werbepartner. Und ich habe gesagt, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, im Leben werde ich dafür keine Werbung machen, weil ich einfach so scheiß Erfahrungen gemacht habe.
Perfekt. Ja, da muss man sich auch treu bleiben.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also das ist das Wichtigste, sich treu zu bleiben und irgendwie nichts zu machen, worauf man Bock hat. Ne? So.
Ja, definitiv.
Ey, es ist so geil, dass du Gast warst. Du bist immer wieder ein herzlich willkommener Gast. Und ich habe auch schon einen weiteren Ausflug in die Welt des Wrestling geplant. Und da werde ich dich dann auch wieder hervorholen hinterm Kaminofen, sag ich mal. Und
gucken, bin ich sehr ob gespannt. Du den
Fall kennst.
Ja, aber ja. Der letzte Fall, der war mir ja gar nicht so geläufig da, als wir den Triff da gemacht haben in das mexikanische Wrestling.
Tja, das mexikanische Wrestling ist auch so eine Welt für sich. Aber finde ich teilweise, also es gab diese kurze Phase 2014 bis 2018, glaube ich, mit Lucha Underground. Das war wrestlingtechnisch das Beste überhaupt.
Ja, die können schon ein bisschen was, die ganzen Highflyer, da ist viel Technik am Start.
Ja, genau, da sind so technisch und athletisch einfach sehr, sehr anspruchsvolle Dinge. Ne? Also man belächelt das ja immer so, weil es halt einfach abgesprochen ist und weil es natürlich kein, ja, einfach auch Schauspiel ist. Ne? Aber es ist halt einfach, je nachdem, bei welcher Promotion man guckt, Schauspiel auf sehr, sehr hohem Niveau, das muss man schon sagen. Ja.
Kann auch sehr cheesy sein. Ich denke da an alte WCW-Zeiten mit Robocop und da waren schon Segmente dabei, die waren schon wild.
Ja, natürlich, der Dungeon of Doom, das war, glaube ich, das Schlimmste, was jemals in der WCW passiert ist, so vom Cheesiness-Faktor, aber es ist schon grauenhaft, ja.
Ja. Ja. Ein bisschen Wrestling muss ja sein, wenn wir uns hier treffen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist einfach ein Fun-Sport, so zum ab und zu mal gucken und ein bisschen runterkommen, so alte Sachen, die gucke ich mir noch ganz gerne an. Das ist eine coole Sache. Mich hat neulich auch jemand gefragt aus der Community, hat mich jemand angeschrieben und meinte, ey, du bist doch auch ein großer Box-Fan. Ich versuche seit langer Zeit Zugang zum Boxen zu finden und vielleicht habe ich bisher immer die falschen Kämpfe gesehen. Gibt es fünf Kämpfe, die dir einfallen, wo du sagen würdest, wer die gesehen hat und kein Fan ist, für den ist es auch einfach nichts. Also die machen quasi jeden zum Fan. Gibt es in der nächsten Folge auf jeden Fall.
Hast du geliefert?
Also habe ich mir was überlegt, aber schreibe ich dann in der nächsten Folge auf. Da fallen mir spontan auf jeden Fall mehr als fünf Sachen ein, ja.
Ach krass. Also ich habe nur so in den 90ern habe ich halt so die, oder 2000er, die Klitschko-Kämpfe habe ich halt verfolgt, weil die so riesig waren, so Sven Ottke und so, das irgendwie. Und dann bin ich irgendwie, nachdem das nicht mehr so Mainstream war, war ich auch raus.
Ja, die Klitschko-Kämpfe würde ich eher jemandem empfehlen, den ich vom Boxen wegbringen wollen würde.
Ja, die waren immer sehr passiv, ne? Also sehr, die waren jetzt nicht so auf Knockout aus und sehr technisch auch und nicht so mit offenem Visier, sag ich mal.
Vitali schon, aber der war zu oft verletzt und Wladimir, der athletisch besseren Voraussetzungen hatte und wie Emmanuel Stewart gesagt hat, der talentierteste Boxer war, den er jemals trainiert hat, der hatte einfach zu viel Schiss. Der war ein paar Mal K.O. gegangen, relativ zu Anfang seiner Karriere gegen Gegner, gegen die man eigentlich nicht verlieren sollte und war dann im Endeffekt, hat er dann diesen Safety-First-Style hinterher so etabliert, war natürlich perfektioniert, ne? War ja 10 Jahre am Stück ungeschlagen, in einer schwachen Zeit, muss man sagen, aber es war halt nicht fan-friendly. Ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, Wladimir mit seinem Talent und seiner Athletik und den Nehmerqualitäten und dem Kämpferherz von seinem Bruder, das wäre das beste Schwergewicht aller Zeiten geworden, wenn man das so kombinieren hätte können. Aber leider gab es das in der Form nicht.
Okay, beim Boxen Nerd Talk kann ich nicht mithalten. Ich habe alles preisgegeben, was ich konnte.
Ja, also da gibt es, wie gesagt, da gibt es schon Sachen, die, also wenn du mal wirklich was ganz, ganz Witziges sehen willst oder was wirklich so an so richtig, an so einen Rocky-Film erinnert, wo beide so total offenes Visier haben und einfach überhaupt keine Gedanken an die eigene Gesundheit verschwenden, dann guck dir an Ike Ibiabuchi gegen David Tuer. Das ist ein Schwergewichtskampf aus den 90ern. Hält, glaube ich, bis heute den Rekord für die meisten Schläge in einem Schwergewichtskampf. Und das sind einfach zwei Typen, die komplett nach vorne gehen und überhaupt keine Defensive haben. Das ist wirklich spaßig. Ja.
Hört sich nach Street Fight an.
Es ist wirklich wie ein Rocky-Film. Es ist genau wie ein Rocky-Film.
Spannend.
Ja. Naja, ansonsten sind wir durch. Geil, dass du da warst.
Cooler sehr gerne.
Fall. Ich bin gespannt, wie gesagt, was ihr dazu zu sagen habt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Danke dir.
Ciao.
Tschüss.